Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio Episode 28. Ich bin der René und mit dabei ist logischerweise der Dennis.
Auch ich bin wieder dabei. Hallo René.
Hallo Dennis. Prima, wir haben es geschafft. Wir sitzen wieder mal zusammen, zumindest online zusammen und nehmen endlich wieder mal eine Folge auf.
Ja.
Und wir haben auch einiges zu erzählen, ganz besonders du, weil du hattest nämlich die Ehre, auf der World Open Qualifier in Hannover dabei zu sein.
Genau.
Im Gegensatz zu mir leider.
Im Gegensatz zu dir leider, vielleicht, ich sag's mal unter uns, wir sind ja hier noch alleine, es wäre vielleicht schön gewesen, wenn du dabei gewesen wärst.
Danke.
Jetzt mal ein bisschen Mut zusprechen können, das eine oder andere Mal. Es ist nicht so, als ob ich keinen Mut hätte zugesprochen bekommen von dem einen oder anderen oder der ein oder anderen Person im gesamten Bereich, aber trotzdem hat es mich, ich war etwas traurig am Ende des Tages. Ich gebe es offen zu. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden im Detail. Das ist ein Thema. Und dann wollen wir nochmal auf die zuletzt von AMG veröffentlichten Karten gucken, die wir noch nicht besprochen haben, die zum Battle of Yavin, aber auch Siege over Coruscant und zu einem neuen Paket kommen werden. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Ja. Ich würde sagen, starten wir mal mit dem offensichtlichsten, mit dem Termin in Hannover. Letzte Woche. Ja, hast du irgendwelche Fragen? Oder soll ich einfach mal querbeet anfangen, wie so war?
Fragen. Fang einfach mal an und ich bin mir sicher, mir wird die eine oder andere Frage einfallen, weil ich habe noch gar nichts von dir zu dem Thema gehört.
Ja.
Ich war leider nicht dabei. Also mir familiäres ging halt da einfach mal vor.
Absolut.
Ging nicht anders, aber dafür beim nächsten Mal definitiv wieder am Start.
Ja, voll gut. Ja. Freue ich mich sehr drauf. Ja, dann, was haben wir zu erzählen? Am 29. Juni, also wir nehmen das heute auf dem Sonntag auf, am 7. Juli, also heute vor einer Woche, war quasi letzter Tag. Und Freitag vor einer Woche hat das Ganze angefangen. AMG World Qualifier in Hannover. Das Ganze nicht, wie wir das die letzten Male hatten, im Maritim Hotel in Hannover, sondern diesmal im Star Event Center am alten Flughafen. Ich muss gestehen, ich fand die Location sehr, sehr gut ausgewählt. Die hat mir richtig gut gefallen. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Sie war groß, sie war geräumig. Du hattest viel Platz für alles, also auch jeder Spieler. Es wurden ja an diesem Tag nicht nur die X-Wing, der X-Wing-Vorentscheid gemacht. Da gab es ja auch gleichzeitig Legion und auch Armada wurde gespielt. Und ich meine, ab Samstag war dann auch die Song of Ice and Fire, also dieses, Game of Thrones Tabletop-Spiel, wurde gespielt. Und dann gab es noch ganz viele, und das fand ich auch sehr schön, ganz viele Demospiele. Also da hat Asmodee wirklich alles ausgepackt, was so da war. Man konnte Double spielen, man konnte auch Armada spielen, man konnte Legion als Testspiel spielen, man konnte auch hier Marvel Crisis Protocol konnte man spielen. Also wirklich die ganze Palette war da. Es gab einen kleinen Shop, wo man sich auch das ein oder andere kaufen konnte, wenn man denn das nötige Kleingeld dabei hatte. Und da muss ich gestehen, die Preise, die haben mich ganz schön schockiert. Also die waren echt nicht ohne.
Welche Preise genau?
Also die Preise so für die Schiffe, die du dir kaufen konntest, so Starterpakete. Also ich habe dann ein Starterpaket für 45 Euro gesehen, war etwas irritiert, weil ich dachte, sonst kosten die so 35. Vielleicht war das mal so und sie sind jetzt hochgegangen.
Welcher Starter?
X-Wing. Also ein normales X-Wing.
Corset meinst du jetzt?
Corset Black Box, genau. Ja, ich war etwas irritiert von den Preisen. Also sie waren nicht ohne, muss ich gestehen. Also die Kosten, ja, wirklich die Kosten dieser Schiffe oder dieser Blackbox.
Ui, ja. Du hast recht.
Hochgegangen.
Wenn ich jetzt mal so reinschaue in den Markt, momentan deutsches Starter-Set, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, ohne dass das jetzt als Werbung gemeint ist, ich sage jetzt einfach mal Fantasy-Welt, 44,99 €.
Ja, also ich war...
Ui.
Wenig positiv überrascht, muss ich sagen, an der Stelle. Aber gut, das war ja auch nur ein ganz kleiner Teil. Und das war ja auch nichts für mich, was jetzt, ich bin ja da nicht hingegangen, um irgendwie was einzukaufen, wollte ja Spaß haben und wollte Spiele spielen. Und ja, also Location, wie gesagt, war an sich sonst sehr großartig. Einzig und allein hatten sie ein bisschen Probleme mit der Klimaanlage, die hat nämlich dann den Geist aufgegeben, wenn irgendjemand mal ein Fenster aufgerissen hat. Dann gab es nämlich einen kurzen in der Leitung, das war nicht ganz so cool. Ich glaube auch gehört zu haben, dass das ein Grund war, warum auch der vorhandene Stream, den die Selbsthilfegruppe, also die SAG gemacht hat, auch nochmal neu gestartet werden musste. Also, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich daran lag, aber ich habe sowas zumindest Leuten hören. Genau. Ansonsten, wie gesagt, Platz war super viel an jedem Tisch. Also man hatte wirklich Platz, auch wenn man mit Karten gespielt hat, die auszulegen. Ich persönlich habe mir wie heißt die Seite, die Infinite Arenas, habe ich mir die Karten in der Printform gedruckt. Das wurde im Vorfeld auch genehmigt. Ne? Somit hattest du natürlich was sehr, sehr Platzsparendes. Du musstest aber die Originalkarten dabei haben, damit man mal im Zweifel das Ganze prüfen konnte.
Das ist eine super Lösung. Das finde ich sehr gut, gerade jetzt in Zeiten mit den Loadouts, wo man einfach deutlich mehr Upgrades hat wie früher.
Ja.
Weil man einfach die Punkte nun ausnutzen kann, ohne dadurch jetzt irgendwie weniger Schiffe auf dem Feld zu haben. Ja, macht Sinn. Ist echt eine gute Verbesserung, wenn man die Karten so zu einer, sag ich mal, zu einem Ausdruck zusammenfassen kann.
Ne? Genau. Und wie gesagt, wenn du halt wirklich nur die Originalkarten so als Stapel dabei haben musst, dann ist damit viel gewonnen. Also fand ich wirklich
super Lösung.
Genau. Es gab auch, wie wir das auch von den anderen System Opens kannten, gab es für jedes Spiel ja auch so Sieger oder so Siegtickets. Ja, du hast dann ein Ticket für die Teilnahme an dem Spiel bekommen und konntest, wenn du als Sieger aus dem Spiel hervorgingst, noch ein weiteres Ticket bekommen. Für die Anmeldung hast du auch schon zwei Siegtickets bekommen, die du dann später tauschen konntest für irgendwelche Sachen. Also es gab dann die Prize Wall. Ja, da gab es dann verschiedenste Sachen, für die du das das austauschen konntest. Dann konntest du zum Beispiel zwei Tickets für ein X-Wing Inferno Squad Schadensdeck tauschen. Also sie haben so ein bisschen aus dem gegriffen, was 2020 schon für die System Open vorgesehen war. Also dieses Inferno Squad Based, ja, du wirst dich dran erinnern wahrscheinlich.
Mhm, ja, ich kenn's noch. Ja. Genau. Ich hatte Karten für dieses Event, das dann ausgefallen ist.
Ja, also wir hatten ja auch, meine ich, darüber gesprochen gehabt. Genau, und da gab es dann, ein muss ich jetzt an der Stelle schon mal vorwegnehmen, ein Teil, der mich sehr traurig gemacht hat, wofür aber auch niemand wirklich aktiv was für kann. Du konntest diese Manöverräder, die auch diesen Inferno Squadron Style hatten, konntest du tauschen, aber du konntest nur Aiden nehmen, Gideon und Delmeco. Es gab Samerana nicht. Und Samerana ist halt Inferno 4, die gehört dazu, aber die gab es nicht. Also die gab es jetzt auch wohl auf der GenCon nicht. Offenbar ist da irgendwo entweder ein Karton verloren gegangen. Also keiner konnte es genau sagen. Also es wurde...
Ich glaube auch, es klingt nach Karton verloren, wirklich, ja.
Ja, also der Marco Reinhardt von Asmodi, der war ja als... Im Grunde so als der Community Manager war vor Ort, der hatte dann im Nachgang, ich hatte mal nachgefragt, so hier, warum gab es das denn nicht? Ja, scheinbar, also es ist, die haben das bekommen, was sie bekommen haben, und das haben sie auch mitgebracht, und da war halt diese Karte oder beziehungsweise diese Pilotin nicht dabei. Schade, ich hätte sie gerne komplett gehabt, aber vielleicht gibt es irgendwann an anderer Stelle mal eine Chance. Genau, also für X-Wing war da an dieser Prize Wall doch eine ganze Menge mit dabei, was ein bisschen dem einen oder anderen Spieler ein bisschen negativ aufgeschlagen ist, ist die Prize Wall für zum Beispiel Legion oder auch für Armada. Da gab es nämlich gar nichts. Also das, zumindest wurde mir das so gesagt, ich habe da auch gar nicht nachgeguckt, gab es aber nichts, obwohl es ja gespielt wurde. Bisschen schade, vielleicht für den einen oder anderen. Nicht,
weil ich verstehe. Also bei Armada könnte ich mir es vielleicht so zusammenreimen, dass aktuell Armada ja nicht wirklich so toll supportet wird. Das ist die eine Sache. Aber bei Legion läuft großartig, so wie ich es mitbekomme, immer wieder mal. Und habe auch gehört, dass die Turniere bei Legion eigentlich einen guten Preissupport immer hatten in der Vergangenheit.
Ja, also vielleicht ist auch hier.
Vielleicht war das der andere Karton, der verloren gegangen ist.
Möglich. Möchte es jetzt nicht beschwören, aber es könnte natürlich sein. Ja, dennoch, Es gab halt was. Ich fand das ganz interessant, wenn du 20 Tickets hattest, konntest du ein komplettes Spiel inklusive 6 Add-ons bekommen. Das war das Marvel, wie nennt sich das? Also nicht Crisis Protocol, dieses Kartenspiel. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, ist aber auch aus der FFG, AMG, Asmodee-Geschichte.
Ja, ich glaube, ich weiß, was es ist, aber wie es genau heißt. Ja,
es ist jetzt keine auch gar nicht, ist nicht so tragisch, aber das konntest du zum Beispiel komplett eintauschen. Es gab auch dann so ganz banale Dinge, du konntest einen USB-Stick mit einem Asmodee-Aufdruck bekommen. Also auch Dinge, die vielleicht jetzt nicht so ganz sinnvoll sind, aber ich bin zumindest auf meine Kosten gekommen und an der Stelle möchte ich mich da jetzt auch bei Matthias bedanken. Also Wedge, du kennst ihn auch aus Itch. Einer der Mitspieler, auch bei Izzy, die haben mir nämlich ein paar ihrer Tickets an die Hand gegeben, damit ich das bekommen kann, was ich haben wollte. Also vielen Dank an dieser Stelle an euch, die ihr mich da unterstützt habt. Genau, so viel erstmal zum Thema Location und Prize Pool. Das Ganze, also die Orga, die Organisation, die war auch sehr, sehr gut. Wurde, also jedes Spiel hat im Grunde ja seine eigenen Judges gehabt. Das macht natürlich Sinn. Bei X-Wing war das der Dodo. Jeder X-Wing-Spieler wird ihn in irgendeiner Form kennen, also der zumindest auf Turnierebene spielt. Dann Martin, heißt TK, den kennst du, glaube ich, auch noch. Der ist auch bei den ganzen System Opens bisher da hat als Judge mitgespielt. Und der Head Judge, das war der Chris Mitchell. Der ist auch bekannt aus dem Atomic Mass Games Forum. Der ist also einer derjenigen, der die X-Wing Rule Questions beantwortet. Also der hat da den Head Judge gemacht. Und also es war wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr, also es war ein straightes Ding. Also es war wirklich zeitlich, waren wir da teilweise auch echt eng, weil sie haben halt ganz klar gesagt, hey, wir haben keine Lust, bis spät in die Nacht jetzt zu spielen, weil mit jeder Verzögerung verzögert sich halt jedes andere Spiel. Wir müssen gleichzeitig starten. Deshalb bitte, bitte macht hin. Wenn ihr fertig seid, gebt eure Slips. Der Ergebnis gibt den schnell ab, damit wir das eintragen können und die nächsten Pairings raushauen können. Nichtsdestotrotz, also für mich war es auf jeden Fall ganz, ganz toll, auch die ganzen bekannten Gesichter, aber auch ein paar neue Gesichter kennenzulernen, die alten Gesichter zu sehen und neue Gesichter kennenzulernen. Mit ein paar habe ich auch schon über verschiedene Discords in Kontakt gestanden, haben uns mal ausgetauscht und ein bisschen gefachsimpelt. Und das war natürlich schön, jetzt auch live den einen oder anderen zu sehen. Also auch schöne Grüße nochmal an jeden, der mich da angesprochen hat. Es wurde auch, der ein oder andere hat dann auch nach uns gefragt, also nach uns als Waschbären und nach dir, wo du jetzt wärst, da gab ich dann so ein bisschen im Voraus, ja, privat und zu Hause
ist halt eine Kelle in der Hand und renoviert ein Haus.
Genau. Von daher, das war also, wie gesagt, alles ganz schön. Kommen wir doch einfach mal ganz kurz zu den Spielen. Da will ich mich jetzt auch gar nicht so lange aufhalten. Also ich sag's vorweg, es gab 6 Spiele. Ich bin mit einem 1-5 rausgegangen. Also ein ganz, ganz schlechtes Ergebnis für mich. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, ich war super enttäuscht. Also ich war von mir selber enttäuscht. Das erste Spiel, das war ein Spiel gegen einen Schweizer, den André, der hat eine Separatistenliste gespielt, hat hier Grievous mit drin gehabt, Cad Bane, 2 Bombardment-Drones und 2 von den Vulture-Class-Droiden. Das war ein super Spiel. Dieses Spiel ging perfekt los. Ich habe da richtig Bock zu gehabt, hat Spaß gemacht. Es waren auch keine Flugfehler dabei. Die Würfel, die waren heiß auf beiden Seiten. Es hat halt einfach, am Ende waren es die Punkte, die dann halt irgendwie, ich sag mal, reingezählt haben. Ja, es war dann ein Sieg, den sich der André verdient hat, aber es ging am Ende 22-12 aus. Also es klingt jetzt sehr, sehr stark, aber also sehr viel. Klar, es sind 10 Punkte Differenz, aber er hat halt einfach dann auch noch mein Django abgeschossen gehabt. Mein Maul war es. Also vielleicht ja zu meiner Liste. Ich bin Django geflogen in das Slave One, ich bin Maul geflogen in das Scimitar und habe 2 Vulture-Class-Droiden geflogen. Jetzt wird der ein oder andere die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagt, wie kann man denn Maul Mall fliegen. Grüße gehen hier raus an Daniel Scumdan, der mich angeguckt hat und gesagt hat, wie kann man denn das Gimmick auf ein Turnier mitnehmen? Sag ich wollte es halt so. Ich mag das Schiff. Ich finde es schön. Aber na gut, die war mir dann irgendwann weggeplatzt und ja, im Endeffekt war das dann auch so mein Verlust. Das zweite Spiel, das ging gegen den Martin Espinal, also André und Martin, also die ersten beiden, kamen vom gleichen Team. Das waren die Dagobah Swamp Force und die haben beide was Cooles dabei gehabt. Die haben beide so mal Manöverraddeckel, sage ich jetzt einfach, gehabt, mit Schweizer Logo drauf, ein paar Tokens mit Schweizer Logo. Also war ganz cool und eine in Schweizerdeutsch geschriebene Crackshot-Karte mit Wilhelm Tell drauf. Also schon ziemlich cool. Also hat mir Spaß gemacht. Der Martin ist auch relativ weit gekommen. Der hat am Ende, glaube ich, Platz 5 belegt in der Heat 2. Also am zweiten Tag, der ist mit einer First Order List ins Rennen gegangen. Backdraft, Muse, Commander Malarus, Gideon Hask im Xi Shuttle und Major Wonrek. Da habe ich ehrlicherweise, ich habe da keinen Boden, also ich habe da einfach keine Chance gehabt. Meine Liste ist für sowas nicht ausgelegt gewesen, meine Liste ist nicht turniertauglich gewesen. Das ging am Ende 20-4 aus, also es war schon echt eine Blamage. Ich glaube, ich habe ein Schiff halt von ihm abgeschossen, noch nicht mal. Ich glaube, ich habe die 4 Punkte auch rein nur über die Dings erreicht, über die Missionsziele. Also naja, es war schon traurig. Es war kein schönes Spiel. Also hat mir zwar Spaß gemacht, aber es war am Ende das Endergebnis war doof. Für mich. Spiel 3 gegen den Arne Clemens, das war ganz lustig, wir kommen an den Tisch, wir unterhalten uns, wo kommst du her, ach du kommst daher, ach da kenne ich jemanden, ach die kenne ich ja auch, ist ja lustig. Also es war dann komplett X-Wing unabhängig, hat man plötzlich eine gemeinsame Bekanntschaft gehabt, sehr schön. Der Arne ist eine Liste geflogen, der Scum & Villainy, der hatte was dabei, das hat mich ganz schön genervt, also Boba Fett, natürlich in der Firespray, Eamon Azamin in der Firespray und was nimmt man noch mit, René? Was würdest du sagen? Was nimmst du aktuell bei Scum mit, wenn du kannst? Was ist so ein richtiges Nervschiff?
Ein HWK. Kanan.
Richtig, HWK, Kanan.
Ja, gut geraten.
Mit Maul drauf, um noch eine zusätzliche Macht zu haben. Hat mich tierisch genervt. Also
ja, ist immer eins weniger.
Genau.
Ja,
ist total genau. Gut. Also wenn du das gut spielst, ist es super. Definitiv. Das Einzige, hier gab es ein vehementes Problem und da haben wir uns im Nachgang auch noch länger drüber unterhalten, ob das jetzt wirklich eventuell kriegsentscheidend war. Und das war es im Endeffekt auch. Und zwar, wir haben etwas unsauber eine Schablone angelegt und damit bin ich dann etwas unsauber auf einem Stein gelandet. Das ist erstmal kein Problem. Das war Django, der auf dem Stein gelandet ist. Das Blöde ist, ich stand so doof und mein Gegner stand so gut, dass er mich einfach 2 Runden lang auf diesem Stein geblockt hat. Ich konnte nichts machen. Ich bin zwei Runden lang auf diesem Stein gestanden, konnte weder runter noch nicht mal irgendwie wegbanken.
Es ging ja gut, das kann passieren. Ne?
Ja,
dem, wie man dann welche Ausrichtung man hat. Ja, wenn ein weites Manöver einen dann auch in eine Position bringt, wo halt einfach kein Platz ist.
Ja, also
dann halt die mittlere Base, ne, die macht es dann auch nicht leichter, irgendwo Platz zu finden.
Ja, vor allem, wenn du halt auch du hast selber eine mittlere Base und hast 2 mittlere Bases vor dir. Und du kommst einfach nicht weg. Und das war, wie gesagt, also ich stand wirklich mit einem Millimeter auf dem Stein und der Arne sagte dann im Nachgang, meinst du, da hätten wir nochmal genauer nachmessen müssen? Sag ich, hätten wir vielleicht machen müssen, aber ganz ehrlich, es ist jetzt so, wie es ist. Ich habe es verloren. Und das ist auch in Ordnung. Also klar ärgere ich mich darüber, aber was soll ich denn ändern? Also das war dann einfach, war halt so, wie es war. Und im Endeffekt habe ich draus gelernt, sage ich mal. Das ging am Ende 27-10 aus. War ein bisschen schmerzhaft. Dann gab es eine anderthalbstündige Pause oder eine einstündige Pause. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war etwas in Gedanken versunken und habe dann einfach gewartet und der Surfing Finn von ich will jetzt Apple Oasis sagen, es ist gar nicht der Bamble Bomber, von den Bamble Bombern, genau. Der hat mir dankenswerterweise noch was beim Burger King besorgt und also auch vielen Dank, dass du dich da auf den Weg gemacht hattest und was du geholt hast. Genau, ich war ein bisschen gedankenversunken und dann habe ich mich mental so ein bisschen aufs nächste Spiel vorbereitet, habe gesagt, naja, jetzt bist du 0-3, wenn du das nächste Spiel spielst, das wird ein Sieg, das muss ein Sieg werden. Und das nächste Spiel, wer hätte es gedacht, war kein Sieg, zwar gegen eine der wenigen Republiklisten, es gab ganz, ganz wenige, ich glaube, es waren in der Summe vielleicht 6 Stück, meine ich, wären es gewesen, 5 oder 6, also viele wirklich nicht. Da war sowas drin wie Mace Windu, wie Luminara Unduli, Ahsoka Tano, Padme Amidala. Ich habe Padme hassen gelernt. Ganz ehrlich, Padme ist echt fies. Und ich glaube, es gab nur 2 Listen im gesamten Turnier mit einem Z95 Klonjäger. Und das war eine davon. Also ich meine, gut, wenn du natürlich nur relativ wenige Republik-Spieler hast, dann ist, aber jeder Z95 war halt irgendwie besonders. Und es war Killer, den hat er mit drin gehabt. Und auch hier habe ich habe keinen Boden gesehen. Ich habe nicht, also ich habe jedes Schiff, René, ich schwöre es dir, ich habe jedes Schiff auf eine Hülle runtergeschossen. Ich konnte nirgends mein Feuer so fokussieren, dass ich irgendwie mal ein Schiff hätte zerstören können. Wir hatten, hier war das Szenario war, lass mich kurz überlegen, Chance Engagement, nee, der war es nicht, sonst hätte ich ja Punkte bekommen. Das war hier mit dem Abschleppen.
Mit den Kisten.
Genau. Entschuldigt, wenn mir jetzt der Name gerade nicht einfällt. Aber ihr wisst ja alle, was wir meinen, mit den Kisten abschleppen, dass man halt keine Sonderaktion wie Boost oder sowas in der Richtung hat. Und ich habe nur einen Punkt aus diesem Spiel mitgenommen und mein Gegner hat 20 Punkte gemacht. Das hat mir, das war so das schmerzhafteste Spiel, was ich wirklich hatte. Und im Endeffekt ist es aber auch hier wieder meine eigene Schuld gewesen, dass ich halt einfach ich kein Fokusfeuer hatte. Ich hätte mehr fokussieren müssen, dann wäre es vielleicht auch gegangen, aber es sollte nicht sein.
Und dann habe ich Fokusfeuer.
Ja, aber es ist halt, wenn du halt fünf gegnerische Schiffe hast, dann hast du halt noch so Drecksäcke wie Luminara, die dann sagen, nee, dieser Crit wird zu oder dieser Hit wird zu einer zu einem Auge und dieses Auge wird zu einer Leerseite oder nee, der Hit zum Crit und Crit zum Auge. Ich glaube, so geht's nur. Dann hast du Ahsoka, die natürlich sich koordinieren kann oder auch ein anderes Schiff koordinieren kann, selbst mit Stress. Also es war schon böse. Aber es war ein gutes Spiel. Es war der Marcin hieß der, der kam aus den Niederlanden. Also war ein ganz, ganz netter Kerl. Hat echt Spaß gemacht, mit ihm halt auch einfach zu quatschen dabei, aber das Spiel hat mir wehgetan. Aber so ist das halt. Dann war wirklich so mein Moment, wo ich kurzfristig überlegt habe zu droppen. Weil ich gesagt habe, das tut mir gerade nicht gut. Ja, ich habe echt gemerkt, dass ich einfach auch keinen Spaß mehr hatte. Habe dann aber so meinen inneren Schweinehund besiegt, habe gesagt, nee, komm, du kannst bei so einem Turnier kannst du nicht droppen. Wie blöd ist das? Und vor allem, der Drop ist ja, das ist ja so ein ganz, ganz krasses Ding, der bringt ja dem einen oder anderen nicht mehr einen Vorteil. Also wenn du dir die Endliste mal anschaust von Heat 2, dann gibt es Spieler, da gibt es einen Spieler, der vor mir steht, der nur 3 Spiele gemacht hat. Und ich hab 6 Spiele gemacht. Und der ist nach Spiel 3 oder nach Spiel 4, ich bin mir nicht ganz sicher, ist der gedroppt, nach Spiel 4. Sehe ich jetzt hier, weil der offenbar eine bessere SOS hatte. Ja, also ich kann keine Ahnung, wie das überhaupt zustande kommt. Also der Drop ist nicht unbedingt sinnvoll gewesen. Da habe ich gesagt, nee, Cam, den holst du jetzt einfach für die Ehre, den Sieg musst du jetzt holen. Und dann hatte ich einen Spieler aus Berlin da, den Adem, der ist mit einer Scum and Villain Liste aufs Feld gegangen. Han Solo war mit dabei im YT 1300. Ganz cool, also weil es auch einfach ungewöhnlich war, ein Guild Bounty Hunter, also ein ST-70 Assault Ship. Ja. Also der ist, glaube ich, auf 2 auf zwei generische limitiert, aber den hat er mit drin gehabt. Also nicht irgendwie Zero oder Mando, nein, es war der generische, ganz interessant. Dann Cad Bane und Lightyear Ashera im M3A. Da hat mir ein bisschen das Glück in die Hände gespielt, weil mein Gegenspieler in der zweiten Runde so unglücklich auf dem Stein gelandet ist, also er hat einfach das Manöver falsch eingeschätzt und ist auf dem Stein gelandet mit Cad Bane, und wäre Cad Bane da nicht irgendwie, hätte er angreifen können, dann hätte der auch richtig Schaden noch fabrizieren können. Aber das hat er leider nicht geschafft. Hat mir auch ein bisschen leid getan, weil am Ende ging das dann 20-7 für mich aus. Ja, aber ganz ehrlich, das war dann halt, war auch Lehrstunde für ihn, ja, genauso wie für mich ja auch viele Spiele Lehrstunde waren. Da waren dann auch meine Würfel irgendwie gerade mal heiß, und dann bin ich so voller Motivation ins letzte Spiel, sag ich, ja, jetzt schaffst du es, jetzt kannst du, du gehst 2-4 raus. Mega gute Idee. Scum and Villainy Liste. Boba Fett, Fenrau, Lima Kai im Y-Wing. Der Jöp Vossen, auch ein weiterer holländischer Mitspieler. Ich habe abgeschossen. Ja, Fan habe ich runtergekriegt irgendwann. Der ist auch, blöd in eine Annäherungsmine von mir geflogen. Aber Boba und Lima, nix, kein Schaden durchbekommen. Also wenn ich mal einen guten Wurf hatte, dann ist der einfach genauso gut gewesen, der Gegenwurf. Also es war wirklich ein Spiel, das ging wirklich auf die Würfel teilweise auch. Das ist dann 23-8 ausgegangen. Also ihr merkt, die jetzt zuhört, alle Spiele mit einem teilweise doch sehr hohen 20er Wert, also in Anführungsstrichen hohen 20er Wert. Also 27-10 war natürlich jetzt das Höchste an der Stelle. Aber was ich halt jedem sagen kann, diese Spiele haben trotzdem Spaß gemacht, weil sie einfach die Möglichkeit gegeben haben, X-Wing wieder zu spielen. Also dieses, ich habe das jetzt schon ein paar Mal auch geschrieben, dieses Nachhausekommen-Gefühl zu haben. Einfach zu sagen, guck mal, ich bin auf einem Turnier, ich quatsch mit den Menschen, ich bin dabei, und ob ich verliere oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Es macht einfach Spaß. Und auch 2.5, das habe ich von vielen Spielern gehört, die da waren, auch von welchen, die sehr negativ auf 2.5 im Ursprung waren. Die sagen, hey, das ging, das ist in Ordnung. Es gibt immer noch Punkte, die man nachbessern muss. Also da hat AMG sicher noch das ein oder andere zu tun. Und selbst an dieser Punkteverwaltung, die wir jetzt hatten, ich sagte es ja gerade mit der SOS oder auch mit der MOF, die ja da auch irgendwie noch einen Berechnungsfaktor hat, also wo der Tiebreaker einfach falsch gesetzt ist. Da muss definitiv AMG noch nachbessern. Aber ich glaube, das haben jetzt viele gesehen, X-Wing kann so auch funktionieren, auch auf einer Turnierebene. Meines Erachtens nach, und wie gesagt, der ein oder andere Spieler hat das auch schon gesagt. Und von daher glaube ich, da hängt viel dran, viel Wahrheit dran. Ja, das war mein, ich hoffe doch recht kurzer, ne, wobei so kurz war er gar nicht. Aber mein Spielbericht von der von AMG World Qualifier 2022 in Hannover. Es hat mir Spaß gemacht, und ich hoffe auch jedem anderen, der da war, hat es Spaß gemacht. Ich habe fleißig Karten verteilt an meine Kontrahenten, aber auch an die mich mal angesprochen haben. Ja, von daher, der ein oder andere hat dann was mitbekommen, was ich auch ganz schön fand. Haben sich mal alle drüber gefreut. Ach, sind die süß. Guck mal die Öhrchen.
Das ist prima. Das ist der einzige Grund, warum das überhaupt gemacht wird. Es geht eigentlich nur um die Ohren.
Es geht eigentlich um die Ohren, richtig.
Eigentlich genau. Geht es nur um die Ohren, der Rest ist egal.
Korrekt.
Ja. Schön, ja, das war eine Menge Eindrücke jetzt von dem World Open Qualifier. Freut mich, dass es ein schönes Turnier war, auch wenn du jetzt nicht ganz so sensationell abgeschnitten hast, wie geplant.
Ja.
Aber egal, Hauptsache man hat Spaß an dem Ding und trifft die Leute, und das ist das Wichtigste. Darum geht's.
Ist so, genau. Und ich, wie gesagt, ich habe ja am Ende auch das bekommen, das von der Prize Wall bekommen, was ich haben wollte. Es waren jetzt auch keine unfairen Preise. Also ich vielleicht auch ganz kurz nur da, diese Pilotenkarten. Es gab wieder diese Plastikkarten, diese Acrylkarten, die lagen, meine ich, bei 3 Punkten pro Karte, also 3 dieser Tickets, die du brauchtest. Normale Karten, also Aiden, Dell und Gideon, die waren so jeweils bei einem Punkt. Und diese Manöverräder inklusive Zielerfassungsmarker und auch Markierung fürs Schiff, die lagen auch bei 3 Punkten. Also es war schon in Ordnung, fand ich. Und ich glaube, die jetzt wirklich auch erfolgreich gespielt haben, die konnten alles mitnehmen, was sie brauchten. Ich habe das mitgenommen, was ich mitnehmen wollte und sogar 1-2 Sachen mehr. Ja, so viel nochmal dazu dieser Price Wall-Geschichte. Ja, hast du sonst noch irgendeine Frage? Kann ich dir noch irgendwas beantworten?
Wie viele Teilnehmer hatten wir denn?
Ja, wir hatten also pro Spieltag rund um die, also es gab, es waren pro Spieltag 60 angemeldet. Wir hatten am Spieltag 1 waren es 45 Teilnehmer. Am Spieltag 2 waren es, ich glaube, in Summe dann 55 Teilnehmer. 56 waren, glaube ich, gelistet. Einer ist nicht aufgetaucht. Genau, also das heißt, wir waren so bei etwas um die 90 Teilnehmer in Summe. 100 in Summe, ja. Entschuldigung, genau, 60 ist, ja genau, 45 plus 55 sind ganz sicher 100. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob wirklich alle auch da waren, aber also lass es mal rund um die 100 gewesen sein. Und wir haben natürlich auch einen Sieger und auch einen Zweitplatzierten. Das habe ich auch noch kurz oder fast live mitgesehen. Ich muss gestehen, ich habe es nicht bis zum Ende geguckt, weil wir dann auch in Fahrgemeinschaft gefahren sind. Der Thomas Schulte, der Catch, der stand im Finale gegen den Adrian Dittrich. Ich muss gestehen, Adrian selber ist mir kein Begriff gewesen, wird als Club wird TCS angegeben, habe ich noch nicht gehört, also sorry, wenn das jetzt irgendwie, wenn man ihn kennen sollte, ich kannte ihn nicht. Das Spiel ging aber auch am Ende für den Adrian aus. Vielleicht gucken wir da einfach mal ganz kurz in die Listen rein, wenn du magst, was die gespielt haben.
Aber gerne doch, fangen wir doch einfach mal an beim Zweitplatzierten, beim Thomas Schulte, beim Catch. Der hat Imperium gespielt und zwar hat er geflogen, ich fange einfach mal unten an sozusagen, also Monarchy, Decimator, INI 4 mit Ruthless, Darth Vader, Triple Zero und BT-1, also eine ganz klassische Kombination. Und dann kommt jetzt das ist mal das halbwegs Überraschende, noch eine Decimator, nämlich der Captain Oikun, auch mit Ruthless, mit Death Troopers, sprich, dass die Gegner in Reichweite 1 keinen Stress abbauen können, mit Fifth Brother und dem Dauntless-Titel, weil der soll ja bumpen, also muss man auch Aktionen machen. Und das Ganze wird dann abgerundet mit 3 TIE Fightern. Das ist einmal der Wampa mit Elusive, damit er ein bisschen länger lebt. Und zweimal der IOSB Jingoist. Den man sieht wie Sand am Meer. Ja. Einer mit Cloaking Device, das ein bisschen sich besser positionieren kann und schneller. Und der andere mit Overtuned Modulators. Das ist einfach ein Falle des Falles, ordentlich Modifikatoren hat. Zumindest in einer Runde. Ja.
Also die Liste?
Ja,
man muss gestehen, also ich hätte, also ich meine, jetzt weiß ich, dass Thomas ein super Spieler ist, definitiv, ja, aber dass so eine Liste in ein Finale kommt, ich glaube, da haben nicht viele mit gerechnet.
Also der Decimator mit Thais hat sich bewährt im Laufe. Hat man bei mehreren Turnieren, die ein bisschen größer waren, Werbe Erdball, hat man schon viele, ich sag mal, gute Platzierungen gesehen mit Listen in der Art. Aber eine zweite Decimator dabei zu packen, ist neu. Aber ich meine, ja, ich kann mir schon vorstellen, wie das Ding grob funktioniert. Mein Captain Oikun ist klar, geradeaus voll rein. Ne? Monarchy genau so. Das ist das Schlimme dran. Und dann kommen natürlich die Jingoists noch rein. Mit dem Ruthless, okay, ich meine, der gibt einen Jingoist rein. Volle Kanne geradeaus, möglichst auf Reichweite ans Rand ist so mein Tipp. Und dann natürlich die Vorteile vom INI 4 Jingoist zu nutzen, sprich beim Gegner einfach nochmal, entweder zu strainen oder ein Deplete zu geben. Und dann schießt er natürlich mit den Decimator hinterher, nutzt das Ruthless, einfach gnadenlos aus, sprich lässt die Jingoist sterben, die kosten eh nur 2 Punkte ihr Schiff, um so halt wirklich dann die Hits von den Decimators maximal hochzudrehen.
Ja. Ja, und vor allem, was ich halt auch stark finde, ist diese Death Troopers, die ja dann den Stress auch beibehalten lassen. Das finde ich halt auch irgendwie, also ich glaube, die sind auch so unterschätzt. Also ich weiß jetzt nicht, was die einzelnen kosten. Sie kosten
also
du brauchst halt zwei Crew Slots, das ist wichtig bei denen. Ja, das ist mal so ein Nachteil vielleicht.
Es geht halt. Also so viele mit zwei Crew Slots gibt es nicht. Hat er gut, die haben halt 6 Punkte kosten sie aktuell. In 2.0 habe ich sie selten genommen, weil mir 6 Punkte zu teuer war für die. Jetzt mittlerweile ist es eigentlich fast schon egal. 6 Punkte Loadout ist ja was anderes wie 6 Punkte in der Staffel.
Das stimmt.
Ja, tut nicht mehr ganz so weh, man muss den Platz eh füllen. Und der Eukon in Schiff ist das immer nah rangeht. Ist schon nicht schlecht. Und die Sache ist die, wenn der Gegner in Eukon reinbumpt, keine Aktion hat, entsprechend auch keinen Modifikator hat dann, ne? Steht er nicht dumm da, wenn er sagt aber, nee, hier, ha, tolle Sache. Ich mach mal einen roten Fokus. Ich habe jetzt meinen Stress und dann versuch mal, musst du wirklich weit fliegen, um von der Decimator aus Reichweite 1 rauszukommen.
Korrekt, ja.
Ja? Und wenn du es nicht schaffst, behältst du deinen Stress.
Ja, und ich meine, zur Not hast du ja auch immer noch Monarchie mit Triple Zero. Also ich meine, wenn die nahe genug fliegen, dann sagt er, naja, also gibst du den aus oder kriege ich einen kleinen Vorteil dadurch? Ich meine, ja, das ist auch so eine Sache. Ich meine, BT-1 ist halt auch mit drauf, der Hit in den Crit ändern für jeden Stress, der vorhanden ist. Das kann schon Löcher schlagen. Also ich finde, ja,
Liste eine schöne Stresskombination.
Ich finde die Liste sehr spannend, definitiv.
Ja, ist eine tolle Liste. Momentan hänge ich auch so ein bisschen bei der Decimator. Ich baue immer noch mal Listen nebenher, auch wenn ich wenig bis gar nicht zum Spielen komme aktuell. Und ich wäre auch tatsächlich mit Decimators und einem Schwungtai wahrscheinlich dann angetreten. Aber nicht mit zwei Decimator. Also die Idee hatte ich definitiv nicht. Ja. Aber eine starke Liste. Ich meine, warum die weit kommen ist, ich sehe es. Gerade jetzt auch in Spielen, wo es wirklich um die Missionspunkte geht, wo wirklich die Missionspunkte einzusammeln ein kritischer Faktor ist, ist mir echt die Frage, versucht man wirklich die Decimators runterzuschießen, was echt ewig dauert, oder nehme ich einfach die Punkte mit und wahrscheinlich hat man zu oft versucht, die zu ignorieren. Und das ist einfach nicht möglich bei den Dingen.
Ja, also ist nicht unwahrscheinlich. Das letzte Spiel, das Finalspiel, das war im Übrigen auch wieder ein Chance Engagement. Also nur, dass man das auch nochmal der Vollständigkeit halber hat. Genau. Also ich denke, diese Liste funktioniert aber in vielen Belangen sehr gut. Also die hat einfach dadurch, dass sie zwei große Bases hat und drei doch relativ schnelle Schiffe. Ich meine, so ein TIE Fighter ist ja trotzdem immer noch sehr schnell, nicht ganz flexibel, was Repositionierung angeht. Ich finde es gut. Also ich freue mich wirklich für Catch, dass er da so weit gekommen ist. Natürlich schade, so am Ende dann, ich sage mal, mit so einer coolen Liste es nicht geschafft zu haben. Aber im Endeffekt, ja, also kann jetzt viele Gründe gehabt haben. Ich habe leider auch im Nachgang mit Thomas nicht nochmal gesprochen, aber ich freue mich, dass er so weit gekommen ist. Aber schauen wir uns doch mal seine gegnerische Liste oder die Liste des aktuellen Siegers an, vom Adrian Dietrich. Der ist mit der Separatistenallianz ins Rennen gegangen, hat einen General Grievous mit drin gehabt, auch ein Schiff, was man aktuell bei Separatisten eigentlich nur sieht, mit Outmanöver, mit dem Imperium Plating und Soulless One. Klar, etwas, was standardmäßig schon fast mit drin ist.
Das ist die Standardausstattung schlechthin für das Schiff. Genau. Also ich habe ihn noch nicht anders gesehen.
Also ich glaube auch nicht. Ich glaube also, ich meine, Soulless One und Imperium Plating ist, glaube ich, eh automatisch sogar fast schon, weil die ja nichts kosten.
Genau.
Outmanöver, ja gut, 12 Punkte, meine ich, kostet es. Das ist etwas, was du halt einfach, ja, es bringt ja dir was. Also es ist ein super Ding und gerade bei Grievous, der ist ja auch schon ziemlich mobil. Finde ich also, ja, ist das ein können wir das als Meterschiff bezeichnen? Ich weiß es nicht. Vielleicht noch nicht, aber es ist zumindest, wenn man eine Standardausstattung für ein Schiff sucht, Grievous könnte eine mitbringen. Und zwar, die immer funktioniert. Das könnte die hier sein. Dann haben wir ein neues Schiff dabei gehabt, Rogue Class Starfighter, Cad Bane, hat man auch viel auf dem Turnier gesehen, ausgestattet mit Elusive, mit Heavy Laser Cannon, Iron Cannon, dem Xanadu Blood Titel und der Proximity Mine. Ich denke, ja, glaube ich jetzt auch nichts Untypisches für diesen Piloten, muss ich zugeben. Wobei ich, um ehrlich zu sein, aus dem Stegreif jetzt nicht wüsste, was der Xanadu Blood-Titel aus dem direkt
kannst kann. Guck ich kannst mal. Du gerade sagen, also einmal hast du als Aktion, du kannst dich tarnen, das ist eine rote Aktion. Du hast den Bombenslot dazu bekommen und einen Crew-Slot.
Genau. Also gut, den hat er jetzt nicht verwendet, den Crew-Slot, aber den Bomben-Slot für die entsprechende Proximity-Mine, die einfach super ist. Und er hat ja auch eine Schiffsfähigkeit, die ist ja auch immer noch ziemlich interessant, dieser todsichere Treffer im Deutschen. Wenn du einen Angriff durchführst, falls der Verteidiger in deinem Bullseye ist, können Verteidigungswürfel nicht unter Verwendung von grünen Markern modifiziert werden, was natürlich auch eine richtig böse Sache ist, dass du halt einfach nur aus der Hand würfeln darfst oder Macht ausgeben darfst, aber sonst nix. Oder, ja. fällt mir was nicht ein? Ich glaube, dass. Ja,
Rerolls, Elusive hast du noch zum Verteidigen.
Elusive, genau, als einzige, also oder alles, was.
Serizu.
Ja, kann also, genau, also Rerolls ja. funktionieren, aber sonst halt auch nichts. Das ist halt schon auch böse. Und dann kann er ja bei einem, wenn ein anderes Schiff, also ja, das heißt ja auch ein freundliches als auch ein gegnerisches Schiff, in Reichweite 0 bis 3 zerstört wird, dann kann er einen Charge ausgeben, der kommt wieder und dann kann er eine Aktion durchführen, selbst wenn er gestresst ist, kann er also nach einer Zerstörung eines Schiffs, ich sag mal, sich im Zweifel vielleicht sogar tarnen einfach nochmal. Wie gesagt, hier heißt es, while you're stressed, ist die Frage, darfst du ein rotes Manöver ausführen, wenn du gestresst bist? Also, klammert das dann komplett aus, genau. Finde ich, ist eine interessante Möglichkeit, oder wenn der Gegner zerstört wird und du merkst, okay, jetzt hätte ich den eigentlich in meinem Ziel gehabt, dann ziehe ich vielleicht nochmal auf einen anderen Gegner oben oder nehme meine Zielerfassung auf einen anderen Gegner, wie auch immer. Also ist eine coole, Cat Bane ist eine coole Socke. Ich denke, den wird man auch öfter sehen. Ich denke aber auch, der wird nicht bei 5 Punkten bleiben, auf lange Sicht.
Vor allen Dingen auch, man kann einfach sagen, nee, jetzt gehe ich nochmal auf Evade und mache eine Fassrolle hinterher. Ja, also man kann auch bis zu 2 Aktionen rausholen, weil er hätte genug gelinkte Aktionen in dem Schiff. Das ist nicht schlecht. Und vor allem, was ich auch heftig finde, ist nämlich der todsichere Treffer, die Schiffsfähigkeit, die er hat. Das gilt bei jedem Angriff. Also es beschränkt sich nicht auf Primärangriffe.
Genau.
Das heißt, das geht mit allem, was er hat. Mit der Ionenkanone im Bullseye, mit der schweren Laserkanone im Bullseye. Und gerade da ist es natürlich heftig mit der schweren Laserkanone.
Das ist absolut. Also ist ein cooles Schiff. Ich bin gespannt, ob er bei diesen Preisen bleibt oder bei diesen Kostenpunkten bleibt. Ich glaube es aktuell nicht.
Ich glaube auch nicht. Oder der Loadout wird irgendwie runtergehen. Irgendwas wird passieren.
Ja, also ich denke es auch. Irgendwas muss da passieren. Also es ist jetzt noch nichts, was jetzt irgendwie das Meta bestimmen würde. Aber, nee, aber es ist halt einfach zu günstig für das, was es eigentlich aktuell kann. Schauen wir mal.
Sind eine Menge Hitpoints. Sind 7 Hitpoints mit 2 Ausweichen und massig Optionen und heftige Pilotenfähigkeiten. Also schon stark. Und sehr, sehr, sehr stark. Schon absolut in der Obergrenze.
Ja. Dann hatte er noch 2 Bombardment-Drones mit drin. Die Bombendrohnen für 3 Punkte ausgestattet war eine von beiden mit der Proximity Mines, mit der Independent Calculation und den Landing Struts. Also Independent Calculation, dass du eine rote Kalkulationsaktion durchführen kannst und dafür 2 Kalkulationen bekommst. Landing Struts kosten ja nichts. Das ist ja einfach die Möglichkeit, auf den Asteroiden und auf den Hindernissen zu landen, außer auf Gaswolken. Und Proximity Mines ist natürlich auch etwas. Und das Ding ist, und da habe ich ein Spiel gehabt, das hat mich da voll erwischt. Die Bombardment Drone kann die auch nach vorne abwerfen. Also kann die auch starten. Das ist natürlich
genau,
ist
halt, mit einer 1, ja.
Ja, böse. Also hat mich einmal vollkommen überrascht, muss ich gestehen. Also da war ich nicht drauf vorbereitet. Ich glaube, das war mein Spiel 2 war das gewesen. Also ist eine coole Sache. Ansonsten die zweite Bombardment Drone hatte Seismic Charges und Clusterminen mit drin, ansonsten auch Independent Calculations und Landing Struts. Clusterminen auch, um nach vorne abzuwerfen, auch nicht ohne, das kann auch ganz schön wehtun. Und zu guter Letzt hatten wir noch 2 Vulture-Class-Droiden mit drin. Einmal den DFS-081, das ist der, dass solange ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 1 verteidigt, darf es einen Berechnungsmarker ausgeben, um alle Crits in Hits zu ändern. Das ist natürlich auch eine ziemlich starke Geschichte, gerade wenn man halt mit solchen Schiffen auch unterwegs ist, die kalkulieren können. Energy Shell Charges sind mit drauf, Independent Calculations, das ist ja ein Must-Have in dem Fall, weil das ja eine Modifikation ist, die dann auf alle Schiffe gegeben werden muss. Diese, oder ist das so?
Genau, das ist eine standardisierte Karte.
Standardized, genau so heißt das hier in dem Fall. Autonome Berechnung im Deutschen. Das muss dann halt auf alle Schiffe, die das können, also die diese Schiffsfähigkeit mit der vernetzten Berechnung haben, die müssen das dann auch ausstatten. Und dann haben wir noch ganz am Ende eine letzte Drohne, Separatisten-Drohnen, heißt sie hier, Discord-Missiles, ja, auch dabei, Grappling Struts, Independent Calculations. Also etwas, was, also Discord-Missiles können ganz schön nerven, gerade wenn du sie halt auf großen Schiffen hast, weil da kriegst du sie in der Regel nicht los, außer du beschießt sie. Das muss ich im Übrigen sagen, das hat mich, ich habe ja auch Discord-Missiles drin gehabt und ich wurde eines Besseren belehrt, als mir jemand sagte, hey, die haben ja nur noch eine eine Verteidigung. Das wusste ich gar nicht. Das wurde ja im letzten Regelwerk wurde das geändert. Ich habe das auf einer Errata-Karte gesucht, aber nein, es gibt in den Regeln gibt es einen Bereich, wo die ganzen Bomben dargestellt werden oder halt auch die ganzen Remotes, und da steht es mit drin, dass sie jetzt nur noch einen Verteidigungswurf haben. Auf der Karte steht halt noch 3 drauf. Ich bin mit dem Gedanken 3 ins Rennen gegangen, wurde eines Besseren belehrt. Okay, hat trotzdem den einen Crit mal durchgekriegt, den es rausgehauen sollte. Aber diese Discord-Missiles sind halt gerade bei großen Schiffen ganz schön nervig, weil die kriegst du halt bei einem Schiff, was nicht irgendwie repositionieren kann, kriegst du die nicht los. Außer du schießt sie ab.
Ja. Tagliste hat auf jeden Fall gereicht, um in 2 Dezimetern fertig zu werden.
In der Tat. Also von daher an dieser Stelle, Adrian, auch wenn wir uns nicht kennen, Gratulation zum Sieg. Und ich bin gespannt, wie deine Reise dann zu der Weltmeisterschaft ausschauen wird. Ich habe mir sagen lassen, dass das AMG das wohl bezahlt für den Sieger, also Anreise und alles drumherum. Ich freue mich drauf, da von dir zu hören oder das beziehungsweise irgendwo dann im Stream zu sehen. Sind wir, wie wir es immer sind, sehr gespannt.
Dann Glückwunsch und Sieg und viel Erfolg in Amerika.
Genau. Ja, so viel. Und ich glaube, das ist jetzt auch wirklich viel gewesen zum Thema Hannover, zum Thema AMG World Qualifier. Ich freue mich aufs nächste Turnier. Es hat mir wirklich, wirklich sehr gut gefallen. Wurde gut gemacht. Und schauen wir doch einfach mal, René, wir haben ja noch
eine Menge Spoiler gehabt, ne?
Genau, ich meine, von der Mini Stravaganza. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sage. Stravaganza.
Kein Mensch kann das richtig aussprechen. Das ist aber irgendein komisches Kunstwort. Und egal.
Keiner kann das richtig ausdrücken. Genau.
Die fanden es lustig und jetzt haben wir es.
Richtig. Und da wurden noch ein paar Karten aus dem Battle of Yavin, aber auch aus dem Siege of Coruscant Paket gezeigt. Können wir einfach mal drüber gucken. Ich würde sagen, wir fangen mit den Battle of Yavin Karten an. Wir gehen mal von oben nach unten. Versuchen wir es mal, genau. Und machst du einen Anfang?
Ja. Ich glaube, irgendwie zuerst gezeigt, mindestens in meiner Liste jetzt ganz oben, habe ich hier einen Y-Wing von den Rebellen, also sprich hier Schlacht um Yavin. Und zwar in die 4 Hall Oakland. Auch der hat das, Schiffsfähigkeit ist es nicht, wollte ich gerade sagen, aber irgendwie doch, also diese Fähigkeit Hope, ne, was ist der Upgrade von Hopeful, von der Elite-Fähigkeit ist. Anderes Freund, die in Schiffen Reichweite 0 bis 3 zerstört, dann darfst du einen Fokus oder einen Schub ausführen. Das kennen wir schon, das bringt auch er mit, wie alle anderen Schiffe in dem Pack von den Rebellen, mit Ausnahme vom Han Solo. Und er hat natürlich aber auch eine Pilotenfähigkeit. Während der Systemphase, wenn er keine anderen gegnerischen Schiffe in Reichweite 1 bis 2 sind, darfst du einen Charge auf einen deiner Upgrades wiederbekommen. Upgrades, was hat er denn für Upgrades? Und zwar, er hat einen Dorsalturm, mit nicht mit 2 Angriff, wie er normalerweise ist, sondern mit 3 Angriffswürfeln. Was den natürlich furchtbar stark macht, schon mal den Turm. Mhm. Dann hat er den Advanced Proton Torpedo, ganz klassisch, wie so ein Ding halt ist. 5 Angriffswürfel auf Reichweite 1. Und dann hat er dann noch den Precise Astromech, der ist neu, den kennen wir noch nicht. Nachdem du eine Aktion durchgeführt hast, darfst du einen Charge ausgeben, um eine rote Zielerfassung durchzuführen. Der Astromech bringt 2 Charges mit. Also sprich, du machst Fokus, gibst einen Charge aus und schmeißt eine rote Zielerfassung hinterher. Damit hast du dann Fokus-Zielerfassung für dein Proton-Torpedo oder für deinen Angriff 3 Dorsalturm. Also ein unfassbar starker Y-Wing.
Ja, zumal wenn du dir überlegst, während der Systemphase, wenn kein gegnerisches Schiff in 1 bis 2 ist, darfst du eine dieser Charges auffüllen. Das heißt, Advanced Proton Torpedoes musst du kein Reload machen.
Es ist kein Reload. Du bekommst keinen Disarm Token.
Genau, ja, du bekommst sie einfach wieder. Und selbst auch der Precise Asterisk finde ich ziemlich stark. Ist eine richtig krasse Sache.
Reiht sich gut ein, alle anderen Schiffe aus dem Upgrade-Pack, weil die sind ja alle irgendwie gefühlt furchtbar stark.
Das ist in der Tat richtig. Damit würde ich auch sagen, kommen wir direkt mal zum nächsten Schiff aus dem Battle of Yavin-Pack. Da haben wir schon mal drüber gesprochen und auch wir beide waren in der letzten Folge etwas irritiert über den Wortlaut der Karte Sigma 7, denn hier wurde im Stream gesagt, during the system phase you may spend one charge to acquire a lock to on the defender, also während der Systemphase darfst du ein Charge ausgeben, um eine Zielerfassung auf den Verteidiger zu bekommen. Wir haben beide auch festgestellt, in der Systemphase hast du keinen Verteidiger oder es gibt keinen Verteidiger. Es gab eine neue Karte. Es wurde, also die haben festgestellt, hey, wir haben euch da das falsche Ding gezeigt. Mittlerweile heißt die Karte etwas anders. Ich habe sie auch hier. Du hast sie aber nicht da, fällt mir gerade auf. Und zwar, während der Systemphase darfst du einen Charge ausgeben, um eine Zielerfassung auf ein gegnerisches Schiff in Reichweite 0 bis 1 zu nehmen. Wurde also ausgebessert. Und dieses Schiff bekommt jetzt zusätzlich dazu nicht den Targeting-Computer, wie er hier auf der Karte abgebildet ist, sondern die Zielerfassung auf der Karte direkt als Aktion abgedruckt.
Ja, was das Gleiche macht.
Ja, ich glaube, das ist einfach nur, damit die Karte ein bisschen übersichtlicher ist, weil, naja, add a white lock action to on your action bar, dann kann man es auch gleich einfach mit abdrucken.
Eigentlich schon.
Ich finde es in Ordnung so.
Ist cool.
Und ist wichtig, ein Punkt noch, kriegt eine Hülle mehr. Hat 4 Hülle auf dieser Karte.
Stark. Ja. Ist ja was Seltenes und Verbotenes mittlerweile, eine Hülle mehr. Ja. Von daher, verdammt stark. Ne? Ja. Ein Interceptor mit vier Hülle ist toll. Ja, gut, wir hatten eh schon über Sigma 7 gesprochen. Genau. Ist ein tolles Schiff, finde ich großartig, wird furchtbar gut.
Ja, ich finde es aber gut,
dass wir es jetzt gespannt, angepasst haben. Ich bin echt gespannt, wie oft wir diese Schiffe im Standardspiel sehen werden.
Ja.
Ich bin wirklich gespannt. Ich kann es in keinster Weise einschätzen. Also, wenn die alle von Punkten her so sind, wie ich vermute, wenn wir die ständig sehen, bin gespannt. Ich lasse mich so nichts hinreißen, wie oft man die sehen wird, aber ich bin sowas von neugierig drauf.
Ja, naja. Ich bin auch neugierig, definitiv.
Dann haben wir als nächstes Schiff dann Sigma 4, der nächste INI 4 Interceptor. Auch hier durch die Sensitive Controls, wie wir sie von allen anderen Interceptern aus dem Pack auch kennen. Die Statline ist ganz normal, 3 Angriff, 3 Verteidigung, 3 Hülle und hat 2 Charges. Was die machen, kommen wir gleich dazu. Und die Pilotenfähigkeit. Nachdem du eine Fassrollenaktion ausgeführt hast, darfst du einen Charge ausgeben, um eine Boostaktion auszufüllen. Das klingt schon mal geil. Hm. Dann weiterhin hat er die Elite-Fähigkeit diszipliniert. Disciplined ist das gleiche, wie wir es schon kennen aus dem normalen Spiel. Und jetzt kommt das tolle, ein Tech-Upgrade auf einem Interceptor, nämlich die Primed Thrusters. Während du 2 oder weniger Stress-Tokens hast, kannst du Fassrollen und Schubaktionen ausführen, auch wenn du gestresst bist.
Ja, das ist total super. Geil. Ja. Dann kannst das heißt, du in der Systemphase halt doppelt machen.
In der Systemphase kannst du dann theoretisch eine normale Fassrolle ausführen, die rot ist. Hast du die Prime Thrusters, gibst du einen Charge aus und hast die Prime Thrusters und kannst noch einen Schub hinterher machen.
Genau.
Oder du machst einfach deinen K-Turn und machst dann deine Fassrolle, gibst einen Charge aus und machst dann noch einen Schub.
Genau, weil es heißt ja Even while stressed. Das ist
ja, das heißt, man kann Rotation fliegen und dann trotzdem beide Aktionen in Folge ausführen. Es kann sich trotzdem zweimal umpositionieren.
Ja. Also ist schon cool. Also
richtig gut.
Sowas erwarte ich öfter mal im Spiel. Gut, wichtig ist, du kannst natürlich diese Pilotenfähigkeit nur zweimal einsetzen, ja, weil du hast ja nur natürlich 2 Charges drauf, die laden sich auch zumindest jetzt auf dem aktuell vorhandenen Kärtchen nicht auf. Wäre aber auch zu stark, wenn sich das regelmäßig wieder aufladen würde. Also dann bräuchte man auch keine Charges auf der Karte zu haben.
Richtig.
Dann könnte man sagen, mach das einfach. Ja. Also,
ist aber zweimal ist toll. Prinzipiell kann das schon mehr wie ausreichend sein in so einem Spiel. Aber auch wenn die wechseln, hat er immer noch Prime Thrusters, was das Schiff immer noch super spannend macht.
Das stimmt. Also, coole Karte, Sigma 4 gefällt mir auch. Die Rebellen haben auch Nachschub bekommen. Einen, der leider auch über Yavin gestorben ist. Der beste Freund von Luke Skywalker, zumindest in Episode 4, Bix Darklighter. Bix kennt, ich habe Bix in Edition 1 geliebt, als er noch nicht genervt worden ist. Aber das ist zu lange her. Seine Fähigkeit heißt, während der Systemphase kannst du ein freundliches Schiff in Reichweite 1 auswählen. Wenn du das tust, erhält oder behandle die Initiative des Schiffes gleich zu. Nee, warte. Also behandle deine Initiative gleich zu der des gewählten Schiffes bis zum Ende der Aktivierungsphase. Das heißt also, du kannst mit diesem Schiff, du kannst also Bix quasi, nehmen wir mal neben Wedge, ja, sagst okay, Wedge ist in Reichweite 1 zu mir, Wedge hat eine INI 6, das heißt, ich kann während der Aktivierungsphase auch mit der INI 6 umgehen, fliege also mit als letztes. Aber nach der Aktivierungsphase ist diese Möglichkeit durch, das heißt, danach würde er wieder in der Angriffsphase in INI 3 schießen. Ist dennoch etwas, was ein Gegner auch berechnen muss. Ja, wenn du plötzlich einen Bix hast, der dann ganz anders fliegt, zu einer ganz anderen Zeit, als man sich das eigentlich vorstellt, weil er ja eine ganz andere Initiative hat. Finde ich interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so super ist, aber hast du da eine Meinung zu?
Ach, schwer zu sagen, aber ich meine, später fliegen ist natürlich schon schön, dass man mal reagieren kann auf irgendwas. Doch einen Riesenvorteil sehe ich, nämlich der Proton-Torpedo. Wenn du später fliegst, hast du natürlich eine höhere Chance, dass du Gegner in Reichweite hast, um deine Zielerfassung durchführen zu können.
Das ist
für richtig. Den Proton-Torpedo. Also das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt.
Mhm. Ja. Schauen wir mal, was der so bringt. Also er hat ja doch ein paar Fähigkeiten mit dabei, beziehungsweise ein paar Upgrades, Attack Speed, das ist ja das, was wir jetzt neu dazu bekommen haben, was ja ein Teil dieses Spiels oder dieses Szenarios sein muss, after you fully execute, auf Deutsch, nachdem du ein Reichweite 3 oder 4 Manöver voll ausgeführt hast, kannst du einen Boost durchführen, indem du 1 geradeaus verwendest. Das ist keine Aktion. Wird hier extra nochmal betont, das ist keine Aktion. Das heißt, dieser Boost selber ist einfach, der wird gemacht und dann kannst du immer noch deine Zielerfassung nehmen, wenn du das denn möchtest. Ist natürlich eine starke Geschichte.
In der Zwischenzeit, während der arme Dennis hustet, mache ich einfach mal weiter kurz mit dem Selfless. Also wenn ein anderes freundliches Schiff eine Reichweite 0 bis 1 verteidigt, bevor die Ergebnisse negiert werden, und du im Angriffswinkel bist, darfst du einen Crit nehmen und ein entsprechendes Crit-Ergebnis bei deinem befreundeten Schiff zu canceln. Der kriegt einen Crit weniger, dafür kriegst du den Crit. So einfach ist das.
Ja, also er zieht Feuer auf sich. Wir kennen es ja schon von dieser Karte selbst. Sorry, irgendwie habe ich gerade einen Frosch im Hals gehabt. ja, gut, Selfless, nichts Besonderes. Also es ist nett, aber wirklich ist richtig toll, weiß ich nicht. Kann natürlich spielentscheidend sein im Endeffekt. Dann haben wir die Proton-Torpedos mit drin. Die brauchen wir nicht nochmal weiter anzugehen. Die haben sich nämlich nicht verändert. Und dann haben wir einen Droiden mit drin. R2F2. Der sagt Folgendes an. Nachdem du dein Manöverrad aufgedeckt hast, darfst du einen Charge ausgeben, um einen Entwaffnet-Marker zu erhalten, um ein Schild zu regenerieren. Ist das... Also er ist ein R2. R2, ja.
Eine stinknormale R2-Einheit mit 2 Charges zum Schild wieder aufladen. Hm. Ist aber gebannt im Standardspiel, der normale R2. Hm. Von daher, er hat ihn trotzdem, ne?
Ja, also das wird halt spannend. Was passiert denn mit... Also ich meine, das ist ja sogar R2F2. Ich glaube, da haben sich dann gleich eine Tür offen gehalten, weil sie sagen, hey, wir haben R2 gecancelt, aber nicht R2F2. Genau,
weil das ist ja ein limitierter Droide, R2F2, und als einzelne Karte gibt es den eh nicht. Von daher dachten sie, komm, The Bix, der darf.
The Bix, der, ja. Der gute Kerl. Ja, spannend.
Schauen ja. Mal. Also dann haben wir noch einen TIE Fighter mit drin, INI 5 Backstabber. Kennen wir noch von früher aus der ersten Edition. Schön, dass er wieder da ist. Was kann Backstabber Schönes? Und zwar die Piloten, ganz normale TIE Fighter mit normaler Statline. So, während du einen Primärangriff durchführst, dein freundliches das Vader oder Mauler Missileschiffen, dein rechts oder links Side-Arc ist, in 0 bis 1 darfst du einen zusätzlichen Angriffswürfel werfen. Ja, geil, finde ich toll. Also richtig klasse, ist rein in Trench und mit Vader und Mauler Missile dabei und dann hat der Typ halt einfach 3 Angriffswürfel ohne Wenn und Aber. haben. Tolle Sache. Was hat er als Fähigkeit noch dabei? Crackshot hat er dabei. Ganz normal standardisiertes Crackshot mit einer Aufladung. Dann diszipliniert, wie alle anderen Imperialen in dem Erweiterungspack. Und er hat noch zusätzlich Afterburners drin. Auch so, wie sie sein sollen. Halt ein Reich, wenn du mit 3-5 Manöver fliegst, einen Charge ausgeben, um Schub zu machen, auch wenn man gestresst ist. Das Ganze mit 2 Aufladungen, also stinknormale Afterburners.
Ja. Ist ja ganz nett. Ich finde die Möglichkeit jetzt mit Vader und Mader und beziehungsweise oder Mauler Missile, das heißt ja ein freundlicher Vader oder, heißt, du kannst trotzdem nur, selbst wenn du beide in deinem linken und rechten Feuerwinkel hast, also nee, Feuerwinkel linke und rechte Seite, darfst du trotzdem nur einen zusätzlichen Angriffswürfel würfeln. Heißt ja, nicht, dass du, wenn beide da sind, darfst du nicht 2 würfeln. Das fände ich natürlich schon auch cool. Das fände ich schon stark, aber es reicht definitiv.
Das reicht doch mit einem.
Genau.
Ja, ansonsten, wir haben einen Preis schon online für Battle of Yavin.
Ja, sag mal. Ich habe was gehört, aber ich bin mir nicht sicher, ob das der gleiche ist.
Ich habe hier online einen Preis zum Vorbestellen von 23,49 Euro.
Das habe ich auch gehört. Also ich hatte 25, glaube ich, gehört.
Ja, nein, so.
Ist
okay, klingt vernünftig für mich.
Ich meine, was ist groß drin? Also wir haben viel Pappe mit drin, wir haben viele Kärtchen mit drin, aber wir haben halt keine Modelle mit drin. Von daher ist das im Grunde nichts anderes als ein Card-Pack, wenn man es so möchte.
Richtig, wir haben 20 Schiffe drin.
Ja,
es sind die Größe-Karten. Dann haben wir diese 2 Szenario-Special-Karten dabei, eine fürs Imperium, eine für die Rebellen. Mhm. Dann 8 Teile, aus dem der Todessterngraben aufgelegt wird auf die Map. Mhm. Ne? Einmal Regeln und halt 11, die kleinen Schiffsblättchen.
Ja.
Du weißt, was ich meine. Ne? Ja, die Dinger, die draufkommen im Feuerwinkel und so und wer es ist. Ja. Mein Gott. Ja. Euro pro Schiffskarte.
Ja.
Sozusagen. Und der Rest gibt's als Bonus.
Ja, kann man machen. Also
das ist okay. Das ist jetzt, ja, das ist okay.
Teurer hätte ich es jetzt auch nicht gemacht. Günstiger, weiß ich nicht.
Wäre jetzt 20 Euro, aber günstiger wie 20 würde ich jetzt auch nicht erwartet.
Naja. Schauen wir mal, für was es dann nachher wirklich dann auch irgendwo dann zu erhalten ist. Vielleicht passt es, vielleicht auch nicht. Ja, gucken wir mal. Aber wenn du, der Preis ist von welcher Seite?
Als Fantasy Welt.
Auch von Fantasy Welt. Ja, ich glaube sogar auf der Asmodee-Seite hatte ich das auch irgendwie so mit dem Preis hingesehen. Also es ist realistisch, dass wir es so rund um die 25 Euro bekommen. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Was auch noch angekündigt worden ist und was ich auch sehr, sehr spannend finde, man geht also schon das nächste Szenario-Pack an. Siege of Coruscant nennt sich das. Also das ist die Schlacht zu Beginn von Episode 3. Also diese wirklich fulminante Schlacht über Coruscant finde ich ganz großartig. Und hier haben sie auch schon ein paar Schiffe, respektive ein paar Piloten angekündigt, die es jetzt geben wird. Es gibt einen Piloten, den haben wir auch schon im aktuell vorhandenen Spiel. Das ist ein Hyena-Class-Druidenbomber, DBS-32C oder 32C. Der kommt jetzt als neuer Pilot, in Anführungsstrichen. Inni bleibt gleich auf 3, hat 2 Angriffswürfel, hat 2 Verteidigungen, 5 Fülle. Der kommt mit 2 Charges mit. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, die Aktionsleiste ist auch komplett gleich. Kalkulieren ist klar. Wir haben ein Lock mit drin, wir haben eine Barrel Roll, gelingt in eine Zielerfassung. Und wir haben einen Jam. Jam ist rot an dieser Stelle. Und darauf bezieht sich hier anscheinend auch die entsprechende Pilotenfähigkeit, die heißt hier: Nachdem du eine Kalkulationsaktion durchgeführt hast, darfst du einen Charge ausgeben, um ein Jam durchzuführen. Und hier ist es wichtig, hier heißt es Jam durchzuführen. Wir müssen also keinen Stress-Jam nehmen, sondern dadurch, dass es hier auf der Karte so steht, ist es ein weißer Jam. Da kostet mich natürlich einen Charge. Ich habe nur 2 Charges, die sich auch nicht wieder aufladen. Zumindest nicht durch irgendwelche hier direkt irgendwelche Markierungen auf der Karte. Das ist schon cool. Also nimmst ein Calculate und sagst dann, hey, und du Kumpel kriegst deine Aktion oder das, was du gerade genommen hast, verweigert. Der fliegt halt relativ früh. Ja, das ist reicht natürlich manchmal auch, um den Gegner dann auch früh zu jammen. Ist eine ganz interessante Sache. Ansonsten hat er auch diese Networked Calculations, die wir auch von allen Schiffen kennen, die ist unverändert. Während du einen Angriff durchführst oder dich verteidigst, kannst du einen Calculate-Token von einem freundlichen Schiff von 0 bis 1 wählen oder nehmen, um eins deiner Augen in ein Evade oder Hit zu drehen. Bleibt also hier identisch. Dann haben wir drei Ausrüstungen, ein Plasma-Torpedo. Da will ich jetzt auch gerade gucken, weil ich weiß es aus dem Stegreif nicht. Also der
ist ein normaler Plasma-Torpedo.
Ist der normal? Hast du schon geguckt?
Okay. Mhm, ganz gut. Normaler Standard-Plasma-Torpedo.
Genau. Also ist interessant, weil der DBS 32C, den wir jetzt haben, kann überhaupt kein Torpedo nehmen. Also das ist schon eine Erweiterung. Dann kommt das Contingency-Protokoll. Das ist offenbar was Neues. Der Name sagt mir nämlich gar nichts an dieser Stelle. Lesen wir es mal kurz durch. Nachdem dieses Schiff zerstört wurde, kann ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 3 mit dem Contingency-Protokoll eine Aktion durchführen, selbst wenn es gestresst ist. Das wird hier als Modifikation gelistet. Sieht interessant aus. Aber es ist wirklich neu, gell? Also ich...
ja, das ist neu, auf jeden Fall.
Hätte ich jetzt auch noch nicht gehört. Jetzt würde mich aber gerade... Was heißt denn Contingency?
Keine Ahnung. Ja. Aber auf jeden Fall selbst... Nee.
Kontingenz. Wenn das wirklich heißt, ist einfach nur Kontingenz.
Ein Kontingenz-Protokoll. Ganz toll.
Ja, das
vielen ist Dank dafür.
Super.
Aber es ist eine tolle Fähigkeit, was ja viel spannend ist. Das heißt, wenn das Schiff in die Luft fliegt, das hat, kriegen alle anderen Schiffe 0 bis 3, die das auch haben... dürfen die eine Aktion machen, auch wenn sie gestresst sind. Wow.
Und wir können davon ausgehen,
heftig, dass gut.
Wahrscheinlich das die meisten haben das alle. Haben.
Ja. Ich gehe davon aus, dass alle Droiden-Schiffe das haben werden.
Ja.
Das heißt, zusätzlich zu den Network Calculations, die sie haben, bekommen sie noch das Contingency-Protokoll. Stark.
Ja, ist cool. Also ja. Sehr, sehr, sehr interessant. Bringt für die Droiden eine ganze Menge Kraft noch mit. Dann haben wir noch eine weitere, hier in dem Fall eine Konfiguration ist das. Und zwar Strut Lock Override. Also das hat was mit diesen Landekrallen zu tun. Zum Beginn deiner Aktivierung darfst du einen Charge ausgeben. Die Karte kommt mit zwei Charges. Wenn du das tust, ignoriere Hindernisse, während du über sie drüber fliegst in dieser Runde. Also es gibt halt keine Landungskrallen, als die man drehen könnte, als offen oder geschlossen, so wie wir das bisher haben bei den Droiden-Schiffen, sondern es gibt halt diese Möglichkeit zu sagen, okay, ich aktiviere das jetzt und dann ignoriere ich dieses Hindernis, aber auch nur while you move through. Das heißt also nicht, wenn du drauf stehen bleibst. Nur wenn du dich
drüber drauf stehen bleibst,
dann würde dann normal der Schaden
und du kannst trotzdem nicht angreifen, genau. Und so weiter. Also eine entschärfte Form. Vor allen Dingen, es ist von Regeln her bedeutend einfacher und viel geradliniger. Und es braucht nur nicht mal die Hälfte vom Text wie die normalen Landedinger da.
Oh ja. Oh,
finde ich ganz gut, so eigentlich, muss ich sagen. Finde ich ganz gut.
Ja,
also, interessantes Ding.
Ja. Es ist halt auch die Frage, wie viele Hindernisse hast du halt auch wirklich in diesem Szenario? Also mit wie viel Hindernissen musst du rechnen? Kannst du das normal fliegen?
Denk mal, Trümmerfelder werden da einige sein.
Ja, also
ich ganz stark von aus, ja, doch. Stimmt. Trümmerfelder müssten auf jeden Fall da sein.
Ja. Also ist ein bisschen, ist das eher ähnlich wie Ablative, diese Ablative-Panzerung?
Die hilft ja nur gegen den Schaden von freundlichen Bomben oder von Hindernissen. Aber auch nur gegen den Schaden. Hier kannst du dich, durchbewegen. Das heißt, du ignorierst auch, dass du dich durchbewegt hast.
Okay, ja, stimmt, jetzt wo du das sagst, richtig. Da gibt es auch keinen wirklich.
Also du kriegst den Effekt auch nicht, gar nichts.
Okay.
Ja, zum Beispiel Gaswolken. Du kannst dich durch Gaswolken durchbewegen, ohne dass der
Lock verlierst. Das ist jetzt
ja neu. Ja, exakt richtig. Du verlierst keinen Lock, du würfelst nicht auf Strain. Nee, du verlierst deinen Lock und du würfelst auf Strain, genau. Mhm.
Ja. Und vor allem, es heißt ja auch
Ignore Obstacles.
Das heißt, dass selbst wenn du jetzt mehrere durchfliegst in dieser Bewegungsrunde, in dieser einzelnen Runde, ist es egal. Kannst du trotzdem machen. Mhm. Es ist spannend. finde ich.
Doch, nur Move Through. Das heißt, wenn du drauf landest, bekommst genau. du alles ab.
Genau, richtig. Okay. Da musst du es normal ab. Also, so verstehe ich es zumindest, dass du es jetzt normal abhandeln müsstest dann. Na, schauen wir mal.
Ja, dann geht es weiter. Genau. Auch wieder bei den Separatisten. In dem Fall haben wir jetzt hier den Skimitar.
Oh, wer fliegt solche Schiffe
ganz eigentlich auf Veranstaltungen?
Ganz merkwürdig.
Weiß nicht. Aber vielleicht wird es dann ja öfters auf so Veranstaltungen geflogen, wenn hier dieser tolle neue Pilot kommt. Das heißt, neu ist er nicht. Wir kennen eigentlich schon Count Dooku. Aber dieses Mal mit INI 5 anstatt INI 4.
3 hatte der.
3 hatte er sogar genau. ursprünglich. Okay, dann INI 5 ist er noch besser. Das heißt, er hat mächtig Fliegen geübt, um hier bei Coruscant mitzumischen. Die Statline sieht für mich gleich aus. Also ja. sprich, 3 Angriffe, ein Ausweichen, 6 Hülle, 4 Schilde und 3 Macht für Count Dooku. So, was kann Count Dooku? Und zwar, während eines Angriffs, bevor ein Schiff in Reichweite 0 bis 2 Angriffswürfel oder Verteidigungswürfel wirft und alle deine Macht aktiv ist, darfst du eine Macht ausgeben und ein Ergebnis benennen. Wenn dieses Ergebnis nicht in dem Wurf mit drin ist, musst du ein Würfel auf dieses Ergebnis drehen.
Das klingt
wie die Crew-Fähigkeit
ja.
von Count Dooku.
Ja.
Aber etwas runtergedreht, weil es nur während eines Angriffs funktioniert, das Ganze.
Ist aber bei der Crew-Fähigkeit auch, oder?
Haben sie während, angepasst. Während
eines, ne? Genau, das haben sie jetzt in
während Archer, eines Angriffs. Ja. Vor ein Schiff in 0 bis 2, irgendeins, du selbst oder der Gegner Angriffs- oder Verteidigungswürfel wirft. Ja, ist, das heißt, du kannst safe ein Ergebnis benennen. War schon immer gut. Ist immer noch stark, ja. kann man offensiv wie defensiv super nutzen. Krasse Sache. Okay, was bringt er so für Fähigkeiten mit sich? Einmal die Machtfähigkeit Malice, die kennen wir schon. Auch das ist ganz normal Malice, also eine Macht ausgeben, Auge oder einen Hit in Grit zu drehen, wenn du das machst und dann auch noch einen Piloten-Grit oder Crew-Grit für Epic ne, raushaust, darfst du 2 Macht wiederherstellen. Tolle Sache. Dann haben wir noch eine Machtfähigkeit. Sieht neu aus für mich. Roiling Anger. Keine Ahnung, ob das was Roiling ist. Was heißt Roiling? Schau doch mal nach. Sieht aus
wie ja,
Rolling Anger, was aber rollende Wut ist. Zu Beginn der Angriffsphase. Wenn du im Frontfeuerwinkel eines gegnerischen Schiffes bist, darfst du ein Strain-Token dir nehmen, um eine Macht wiederherzustellen.
Das ist, glaube ich, der Gegenpart zu der hellen Seite Patience. Also das heißt, übersetzt heißt es nämlich brodelnde oder aufgestaute Wut.
Aha, okay. Ja, also, zornig ist er, der Count. Mhm. Wussten wir schon. Anfang Angriffsphase, du bist im Frontfeuerwinkel von einem Gegner. Du darfst den Strain nehmen und kriegst eine Macht zurück. Okay. Ja, und dann hat er noch den Titel, die Skimitar. Das ist wie gehabt, das ist der ganz normale Skimitar-Titel, so wie wir ihn auch schon kennen, mit roten Tarnen und beim Enttarnen Gegner im Bullseye darfst du denen einen Jam-Token geben. Hm. Ja, ist cool.
Also dieses Rolling Anger ist wirklich das ein Gegenteil zur Geduld oder zur Patience. Da musst du aber einen Deplete-Token, ist Erschöpfungsmarker ist Deplete?
Ja.
Ja, genau, dann also du musst halt da den Deplete dafür nehmen, statt dem Strain. Das ist interessant.
Vielleicht gespannt, ob wir die als normale Fähigkeit auf
genau,
der einzelnen
genau.
Karte bekommen.
Das wäre kann ich mir wirklich mal spannend.
Wirklich gut vorstellen.
Ja. Cool. Also finde ich gut, auch INI 5 hat er verdient. Nicht schlecht. Gucken wir mal weiter, was wir sonst noch so reinbekommen haben. Es sind noch ein paar Piloten, sind es noch. Wir haben einen, V-19 Torrent-Piloten bekommen. Auch spannend, weil, wenn ich mich nicht ganz irre, ist der Torrent genervt worden, weil er teurer geworden ist oder zumindest ist er einfach nicht so rückgespielbar. Ich meine, du hättest das mal gesagt gehabt oder ich irre mich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kriegen wir X. Wieder. X haben wir auch schon aktuell im Spiel. INI 3 bleibt hier gleich. Wir haben eine etwas veränderte Deadline, zumindest die uns jetzt angegeben wurde. 2 Angriff, 2 Verteidigung, aber 6 Hülle statt 5, wir standardmäßig auf der Karte haben. Und wahrscheinlich haben dann auch wieder alle diese Klone eine folgende Fähigkeit. Born for this, also dafür geboren. Während ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 verteidigt. Wenn du nicht gestrained bist, darf es deinen Fokus oder dein Evade-Token ausgeben, als wäre es seiner. Wenn du das tust, dann erhältst du einen Strain-Token. Also, wenn du nicht gestrained bist, kann ein freundliches Schiff in 0 bis 2 bei der Verteidigung deinen Fokus oder deinen Evade-Token als seinen eigenen verwenden. Das kommt mir auch bekannt vor. Ich habe das schon mal irgendwo gehört. Gibt es das nicht in irgendeiner Form? Bin mir nicht ganz sicher.
Nicht, dass ich wüsste. Also ich kenne es nur mit Dedicated. Das war ja eine ähnliche Fähigkeit, aber da kann niemand die Token von mir anders verwenden. Da darfst du dann einen Verteidigungswürfel neu würfeln und dafür bekommt derjenige, der andere natürlich Disziplinierte, bekommt dafür natürlich auch einen Strain-Token. Dedicated, so.
Genau, aber Dedicated ist, das wäre jetzt das mit links und rechts. Also, wobei hier gibt es ja gar keine Einschränkung.
Gibt es keine Einschränkung, 0 bis 2. Ist eigentlich noch besser.
Das ist cool.
Gefällt mir besser, finde ich echt besser wie Dedicated, ja. Ist die schönere Fähigkeit.
Definitiv, auf jeden Fall.
Ja, Dedicated hat man auch viel zu wenig gesehen, also Born for This wäre einfach ein besseres Upgrade.
Dann hat X eine eigene Pilotenfähigkeit. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, darfst du ein anderes freundliches Schiff, mit der Born for This Ability in Reichweite 0 bis 2 in deinen linken und rechten Seitenwinkeln wählen. Dieses gewählte Schiff erhält eine Zielerfassung auf den Verteidiger. Also du greifst an, wenn du den Angriff durchgeführt hast, dann wählst du ein anderes freundliches Schiff, der diese, also es muss dann offenbar ein Klon sein, links und rechts von dir in 0 bis 2 und dann kann dieses Schiff eine Zielerfassung auf das Schiff nehmen, was du gerade angegriffen hast. Also klingt jetzt erstmal ganz cool, ist halt so eine Klonfähigkeit, könnte interessant sein, muss mal gucken, was diese Klone so kosten.
Ja, bin gespannt. Also X gefällt mir gut.
Ja, also gefällt mir ehrlicherweise besser als der X, den wir haben. Nachdem du verteidigst oder einen Angriff durchführst, kannst du ein freundliches Schiff in 1 bis 2 in deine links- und rechts Seitenwinkel nehmen. Wenn du das tust, transferiere einen grünen Token auf das Schiff.
Ja,
ich finde den X gerade besser.
Ja, der neue X ist tausendmal besser und er hat auch noch Fähigkeiten. Ne?
Genau, wir haben Deadeye-Shot mit drin, kennen wir auch. Ist, gucke ich gerade im Vergleich, ist aber auch identisch.
Standard, ja.
Also nachdem du einen Primärangriff durchführst, ist, wenn der Verteidiger in deinem Bullseye-Arc ist, dann kannst du einen Hit ausgeben oder kannst einen Crit in einen Hit ändern. Wenn du das tust, muss dieser Gegner oder dieser Verteidiger eine seiner Schadenskarten aufdecken. Kennen wir also schon, Deadeye-Shot ist so ein Punkt. Upgrade, Talent-Upgrade. Okay, kann man machen. Und dann haben wir noch die Barrage Rockets mit drin. Die Barrage-Raketen. Ist interessant, weil die kosten ja eigentlich, die kannst du nur mit zwei Raketen-Upgrade-Slots nehmen. Hier ist sie jetzt mit einer angegeben und sieht mir aber auch identisch aus. Also brauchst, um einen Angriff durchzuführen, einen Fokus, kannst einen Charge ausgeben und wenn der Verteidiger in deinem Bullseye-Arc ist, dann kannst du einen oder mehr Charges ausgeben, um diese Anzahl an Würfeln neu zu werfen. Der kommt mit 3 Angriffswürfeln, Reichweite 2 bis 3 und 5 Charges in der Summe und sieht mir auch genauso aus wie die Barrage Rockets, die wir schon kennen.
Genau.
Ja.
Ja, ist interessant. Die Frage ist halt wieder die Punktekosten. Also wenn er sich bei 4 einspielt, dann wird es eng, ob man das man wirklich mitnimmt. Andererseits wird das dieses Born for This natürlich hier den ausschlaggebenden Unterschied machen, je nachdem, wie effektiv das Ganze ist, weil es könnte echt gut sein. Dann könnte es vielleicht auch gehen mit 4 Punkten. Mal sehen.
Mal sehen.
Wer auch noch drin ist, ist der Anakin Skywalker im ETA 2, so wie man auch kennt. Statline ist identisch, ich lese jetzt nicht vor. Auch die Schiffsfähigkeit ist identisch, die intuitiven Kontrollen sind die gleichen in der Systemphase, ne? Passroll und Hub und so in lila. Ich gehe einfach mal direkt zu seiner Pilotenfähigkeit. Nachdem du oder ein freundliches Obi-Wan Kenobi-Schiff in Reichweite 0 bis 3 am Manöver voll ausgeführt habt, und mehr gegnerische Schiffe als andere freundliche Schiffe 0 bis 1 um dich herum sind, darfst du eine Macht ausgeben. Wenn du das tust, darf dieses Schiff eine Fassrolle machen als Aktion. Oh, das ist geil.
Und das ist
anders. Das gefällt mir besser. Das ist anders. Das andere war nämlich, ich glaube, Stress abbauen.
Genau.
Was ja so irgendwie okay war, aber das ist viel schöner. Das heißt, du fliegst ein Manöver auf dich selbst, hast einen Gegner vor dir und kein anderes freundliches Schiff, 0 bis 1. Genau. Und darfst eine Macht ausgeben und darfst noch eine Fassrolle an der Stelle machen. Und dann darfst du noch deine normale Aktion durchführen. Finde ich toll, gefällt mir gut. Macht das Schiff unfassbar flexibel. Das heißt, du könntest dann auch nach einem Manöver doppelt umpositionieren, sofern du natürlich nicht vorher in der Runde einen der Aktionen genutzt hast. Dann hat er als Pilotfähigkeit noch, als Machtfähigkeit noch Malice dabei, hatten wir eben auch bei Count Dooku, sprich Mordskritt machen und dann zwei Macht zurückbekommen. Dann kommt hier noch was Spannenderes, und zwar eine Kanone, die Ancillary Ion Weapons.
Zusätzliche Ionenwaffen.
Wenn du einen Primärangriff in einem Frontfeuerwinkel, also hier steht bewusst der Frontfeuerwinkel, der normale drin, also mit deiner Zweier, mit dem Zweier Primärangriff, bevor du Angriffswürfel wirfst, darfst du zwei Charges ausgeben. Wenn du es tust, werden deine Crits verursachen deine kritischen Ergebnisse Ionentoken anstatt von Schaden. Das Ding kommt mit zwei Charges und jede Runde lädt sich ein Charge auf. Kennen wir schon? Das ist das gleiche wie beim V-Wing. Der V-Wing hat ja auch die Möglichkeit, eine Konfiguration mitzunehmen, die dann auch exakt dieses tut. Also sprich, muss halt vorm Angriff sagen, es ist halt, finde ich jetzt Geschmackssache, das heißt, wenn man einen Bullseye hat, macht man es eh nicht, weil man da die drei Angriffswürfel natürlich nutzt.
Eben, ja.
Man kann es mal machen, falls es mal interessiert. Ja, vielleicht, aber es müssen ja auch die Grits sein. Andererseits widerspricht es der ganzen Malice-Geschichte so ein bisschen. Andererseits, man kann auch jetzt mit Malice natürlich dann Grits herbeiführen,
ja,
wodurch man mehr Ionenschaden macht. Also das ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
Also es ist in der Kombination... Ist doch flexibler,
wie ich denke.
In der Kombination wirkt es irgendwie ganz cool mit Malice. Die Frage ist halt, möchtest du dein Schiff jetzt nur ionisieren oder möchtest du dein Schiff halt abschießen? Also ich meine, du kannst es ja aussuchen, ob du es machst oder nicht.
Kommt drauf an, zu Beginn eines Matches ist, ich meine, gut, wenn der andere wenig Hitpoints hat, klar, dann schießen lieber ab. Ne? Mhm. Ist ja logisch, aber wenn man denkt, hey, der lebt noch eine Weile und der stört gerade mächtig und wäre es halt schöner, wenn er ein bisschen zu grob in die eine Richtung fliegt, muss man mittlerweile sagen. Er fliegt ja nicht mehr geradeaus, wenn er ionisiert ist. Er kann sich ja auch so und jetzt so ein bisschen. Aber zumindest kann man einschränken dadurch. Ne?
Das stimmt, ja.
Ja, also nette Option. Dann hatte man Astromech dabei, R2-D2. Ist tatsächlich anscheinend auch der richtig normale R2-D2, wie wir von der Republik kennen. Nachdem du aktiviert hast, after you activate, you may spend one charge, also einen Charge ausgeben, um einen Deplete-Token zu erhalten und dann eine Schadenskarte zu reparieren, ein Schild wiederherzustellen, der hat zwar keine Schilde, oder ein Gerät in Reichweite 0 bis 1 zu entfernen.
Die Bastroiden.
Was zum Beispiel total, Bastroiden sein könnten, was total gut ist. Also R2-D2 ist wie gehabt, gleicher Astromech, so wie wir ihn auch schon kennen bei der Republik.
Also,
super gut, gefällt mir.
Ist auch wieder sehr, sehr thematisch, auf jeden Fall. Weil R2 passt halt so.
Ja. Ich bin gespannt, ob der einen Punkt weniger kostet wie der Anakin Skywalker, den man mit dem normalen ETA.
Ich finde die Fähigkeit sehr stark. Also,
ja, aber man hat sonst keine Schweinereien dabei.
Ja, das stimmt.
Also sind keine Schweinereien drin. Ich meine, Malice ist klar, aber. Könnte ein Punkt billiger sein vielleicht.
Ja, also was mir gerade auch so einfällt mit Ionisierung, wenn du ein Schiff ionisierst, verliert es ja auch seine Loks.
Stimmt, das ist ja neu.
Das ist ja neu vielleicht dazu gekommen.
Die Loks fliegen auch raus.
Und da ist Ionisierung eigentlich eine schon ziemlich stark geworden, um ehrlich zu sein. Wir können gespannt sein auf diese Erweiterung oder auf diesen Anakin. Punktetechnisch, also unser Anakin, wie wir ihn jetzt so kennen, kostet 6 Punkte. Also ich würde ihn jetzt...
5 ist ein bisschen hart.
5 wäre super günstig.
Ja, weil 5 ist zu günstig.
Weil 5 kostet jetzt zum Beispiel die aktuelle Shakti in unserem Spiel und die neue Shakti, die kommt... Also weiß nicht, ob es das wert ist, weil die neue Shakti hat, oder beide haben 4 Initiative, Anakin hat 6. Also irgendwie muss der ja schon irgendwas mehr kosten, sonst wird es ja gar kein, vielleicht, naja, schauen wir mal.
Ja, du hast recht, also es muss gleich mindestens 6 Punkte sein,
ja.
Ohne Frage.
Gucken wir uns aber Shakti mal an, die Auch hier ist Deadline und alles bleibt identisch. Die hat eine neue Fähigkeit bekommen. Zum Beginn der Endphase darfst du eine lilane Koordinationsaktion durchführen, selbst wenn du gestresst bist. Das ist schon mal ganz cool. Nachdem du eine Koordinationsaktion durchgeführt hast und wenn das Schiff die Fähigkeit Born for This, also diese Klonfähigkeit hat, darfst du ein zusätzliches Schiff koordinieren. Das ist cool. Shakti ist ja auch so die als Mutter der Klone, klingt falsch, aber die kümmert sich auch in den Filmen sehr um die Klone oder auch in Clone Wars. Finde ich cool, dass die halt eine Fähigkeit hat, die sich genau auf sowas bezieht. Finde ich nicht verkehrt. Also die musst du halt, damit die effizient ist, musst du sie mit Klonen fliegen. Die müssen halt diese Fähigkeit haben. Was ja für mich den Moment bringt, dass man natürlich wir haben vor uns die Frage gestellt, sehen wir Schiffe, die so dargestellt werden, öfter mal in einem normalen Spiel? Ja, also die werden wir wahrscheinlich nicht so einfach mal sehen, es sei denn, ja, wir gehen halt nur auf den ersten Satz. Du kannst eine Koordination durchführen, selbst wenn du gestresst bist, weil das Born for This hast du halt auch nur mit diesen Schiffen, die jetzt hier kommen oder mit diesem Piloten.
Richtig, da ist der Muster an dabei, aber wenn ich es richtig gelesen habe, heißt das eine Schiff muss Born for This haben, das andere Schiff, das du zusätzlich koordinierst, muss es nicht haben.
If the chosen ship has Born for This ship ability, you may coordinate one. Stimmt, also ja. Ist jetzt rein aus dem Wortlaut, kommt hier nicht hervor, dass das zweite Schiff auch Born for This haben ist. Das heißt, du könntest einen X dabei fliegen haben, den koordinierst du und dann koordinierst du zusätzlich noch einen Anakin, weil der gerade auch in der Gegend ist.
Genau, okay. Der ist auch gerade da. Also, ja, warum nicht? Also, ist nett. Obwohl, die Originalfähigkeit finde ich schon interessant. Irgendwie ein bisschen besser. Also weil dass man die Tokens behält. Ne?
Aber du musst dann überlegen, dieses Schiff hat ja eigentlich überhaupt keine Koordination. Also
richtig, das ist natürlich das absolut geil. Neu. Stimmt natürlich. Ja. Ist ein ultra bewegliches Schiff, das koordinieren kann. Und auch hier haben wir wieder was drin. Zu Beginn der Endphase darfst du das durchführen. Das heißt, und wenn du gestresst bist, das ist schon stark. Aber zu Beginn der Endphase, sprich, du gibst eine Macht aus und am Ende der Endphase bekommst du die Macht wieder. Mhm. Das ist toll.
Das ist cool. Also hat schon was. Finde ich nicht schlecht. Gucken wir mal die wolltest du noch was sagen? Entschuldigung.
Nein, alles gut.
Ja. Dann gucken wir mal die weiteren Ergänzungen an, die das Schiff mitbringt. Marksmanship unverändert, ja, wenn du einen Angriff durchführst. Bullseye, das kennen wir. Brilliant Evasion sieht auch unverändert aus. Jawohl. Dann haben wir auch hier wieder diese Ancillary Iron Weapons, die Anakin jetzt auch schon mit dabei hatte. Bleibt hier auch identisch. Und dann haben wir R4P, also ein R4P Astromektroiden, kommt auch mit zwei Charges.
Gleich.
Ist der gleiche auch?
Also, ist der gleiche. Genau. Ist der normale generische R4P, der übrigens super ist. Der ist einfach ganz normal mit dabei.
Genau,
ist gut, gefällt mir.
Ja, also ich finde Shakti nicht verkehrt. Das ist eine sehr, sehr interessante Pilotin. Die hier ist sehr interessant, muss ich gestehen.
Gut. Ja, und ich glaube, da sind wir jetzt auch durch mit dem...
Einen haben wir noch.
Haben wir noch?
Der ist
hier ist ein Ausreißer, tatsächlich. Genau. Dann haben wir noch einen Ausreißer bei den Separatisten. Und zwar DISTB1. Ja, TB1. TB1. Siege of Coruscant, das ist ein Tri-Fighter, so ein Droid-Tri-Fighter. Die hat man noch nicht so oft gesehen im Spiel, also auch jetzt auf Turnieren noch nicht so oft. Der kommt mit INI-4. Deadline ist Standard, nämlich 3 Angriff, 3 Verteidigen, 3 Hülle. Mhm. Hat die Networked Calculations, wie alle anderen Schiffe anscheinend auch, Schiffsfähigkeit. Da vorweg, das Contingency Protocol hat er auch. Also scheinen auch wirklich vermutlich alle Droidenschiffe in der Erweiterung das mitzubringen. Mhm. Dann hat er ganz normale standardmäßige Afterburners und standardmäßig ausmanövrieren. Was schon gar nicht mal schlecht ist für so ein bewegliches Schiff mit INI-4. Pilotenfähigkeit. Mhm. Während du verteidigst oder einen Angriff durchführst, darfst du eine beliebige Zahl von Würfeln wieder würfeln, neu würfeln. Dann, wenn du verteidigst, bekommst du ein Strain-Token für jeden Würfel, den du neu gewürfelt hast. Wenn du angreifst, bekommst du einen Deplete-Token für jeden Würfel, den du neu geworfen hast.
Also, das heißt,
schon geil.
Du verteidigst oder greifst an und je nachdem, was du gemacht hast, sagt dir das Spiel oder sagt dir die Karte, hey, du hast jetzt einen Nachteil. Du sagst, ich habe 3 geworfen und ich werfe alle drei Angriffswürfel neu, dann kriege ich einen Deplete Token kriege ich 3 Deplete Token, weil ich ja im Grunde für jeden Angriffswürfel einen Deplete Token bekomme. Autsch!
Ist aber total geil. Finde ich richtig cool. Finde ich super stark. Das heißt, wenn du mit dem Ding wirklich das machst, was es soll, sprich richtig schnell loslegen, irgendwie flankieren, mit dem Ausmanövrieren natürlich Ausmanövrieren nutzen, dann holst du dir dein Calculate oder auch über Network Calculations dein Calculate. Also die Chance, dass du bei einem Angriff hast du ganz normal, beim ersten mindestens mal ganz normal gewissermaßen Zielerfassung Fokus. Also Zielerfassung Calculate. Das heißt, deine Trefferchance ist unglaublich hoch. Klar, hast du natürlich Pech, dann gibt es ein bisschen Deplete. Wenn es nur ein Deplete ist, ist nicht so schlimm. Danach fliegst du eine Runde blau.
Aber Deplete rechnet sich gar nicht hoch, oder?
Du könntest. Nee, aber du behältst ihn halt lange dann.
Ja, klar, aber dann du hast ja trotzdem immer nur den Nachteil, dass du einen Würfel weniger hast. Selbst du könntest also jede Runde mit 2 Würfeln angreifen oder 2 Würfeln verteidigen und die kannst du immer wieder neu würfeln. Und kriegst halt die Bleeds drauf oder Strains drauf, aber du hast, das rechnet sich ja nicht hoch. Dann halt, du bist halt, dauert halt ewig, bis du halt irgendwann mal wieder runter bist von dem Zeug. Das ist richtig.
Ja, ich würde aber schon irgendwie schauen, dass man vielleicht die 3 Angriffswürfel behält.
Ja.
Weil das ist schon ein gigantischer Sprung von 2 auf 3 Angriffswürfel.
Klar, aber
theoretisch hast du recht. Ja, du könntest sagen, runter auf 2 Angriffswürfel und ganz egal, was soll's.
Krass.
Aha, ja, absolut.
Also,
ich glaube, das wird gespielt. Der wird gespielt.
Ja, den könnten wir da öfter mal sehen. Das wäre auch schön, so glaube ich. Gut.
Ja, das war's auch mit dem Pack jetzt, ne?
Das war's
aber mit jetzt.
Siege of Coruscant. Aber jetzt, genau, wir haben noch einen Punkt, der wurde auch noch angekündigt. Wir werden, und da freue ich mich persönlich sehr drüber, ich glaube, René, du hast es vorhin auch so angedeutet, dass du es auch cool findest, wir werden ein neues Hotshots and Aces Paket bekommen und dort wurden auch schon 3 Pilotenkarten vorgestellt und das finde ich ziemlich stark und ich würde einfach den Anfang machen mit dem, den ich eigentlich erwartet habe, dass wir ihn bekommen und zwar Poe Dameron. Jetzt sag mal, Poe Dameron, der ist doch eigentlich nur ein X-Wing-Pilot. Nein, er fliegt ja in Episode 9 auch den YT-1300-Frachter. Und den wird er auch in diesem Spiel jetzt fliegen dürfen. Ein INI-6er, Poe Dameron, in einem YT-1300. Ein schwieriger Mann. Ist ein difficult man. Steht drunter, ist sehr schön. Setline ist normal wie bei dem Scavenged YT-1300. Er bekommt zusätzlich 2 Charges, die sich pro Runde einmal, also pro Runde einen Charge lädt sich auf und hat die folgende Fähigkeit. Bevor du ein Manöver durchführst, darfst du einen Charge ausgeben. Wenn du das tust, ignorierst du Hindernisse für dieses Manöver. Das ist der erste Absatz. Der zweite Absatz. Nachdem du ein Manöver vollständig durchgeführt hast, darfst du 2 Charges ausgeben, um eine weiße Boost-Aktion oder eine rote Fassrollen-Aktion durchzuführen. Dann, wenn du eine rote Fassrollen-Aktion durchgeführt hast, decke eine Schadenskarte auf, falls möglich. Ich finde es irgendwie gerade richtig cool. Es ist super thematisch. Es ist der Poe Dameron aus Episode 9, der mit seinem Hyperlichtstottern, ich weiß, das haben viele nicht leiden können, aber sie haben sie halt schön umgesetzt. Das finde ich stark. Und vor allem, du kannst ja theoretisch jede Runde einfach Hindernisse ignorieren. Also außer du hast jetzt mal 2 Charges ausgegeben. Aber du
während des Manövers steht da zumindest. Gut, solange du bevor das Manöver ausführst, musst du einen Charge ausgeben. Wenn du es machst, ignoriere Hindernisse während dieses Manövers.
Genau.
Also das heißt, auf Landen ist immer noch schlecht.
Immer noch schlecht, ja.
Also es passiert dir nichts, weil es noch das Manöver ist.
Genau, du könntest
du könntest in dem Moment runterboosten, weil der Boost gehört ja auch noch zu deinem Manöver. Oder?
Bin ich jetzt gerade
komplett falsch? Nee, der Boost tut er nicht. Dann ist das Manöver rum.
Stimmt, ist ja dann Aktion, eine Aktionsphase. Richtig.
Exakt.
Ja.
Ja.
Gut, aber trotzdem.
Moment, übersprichst du die dann? Oh, ich müsste jetzt echt nachlesen, ob er es kann oder nicht. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist es eine starke Sache, so oder so. Und wenn du ganz drüber fliegst, ist es total entspannt. Ne?
Ja.
Ja, gut, was du alle zwei Runden nur machen kannst, solange man keine Hindernisse ignoriert. Klar, einen weißen Boost ist schön. Ja.
Immer gut.
Du kannst den weißen Boost machen und danach deine Aktion, eine ganz normale noch. Das ist sehr gut. Die rote Fassrolle ist was Besonderes. Eine große Basement mit einer Fassrolle gibt es nicht oft. Mhm. Das ist auf jeden Fall klasse. Gut, dann musst du eine Schadenskarte aufdecken. Okay, ist so lange egal, wie du keine hast. Das heißt, gerade am Anfang ist das Schiff unglaublich beweglich. Aber die ganz verrückten Sachen gehen natürlich nur alle zwei Runden.
Aber finde ich trotzdem ziemlich cool.
Ja, es ist total geil. Und es sind immer noch eine Indie 6. Und Indie 6 ist stark.
Ja,
Indie 6. Oder so.
Also, was kostet uns der aktuell einzige Indie 6 Pilot, der auch, glaube ich, gar nicht spielbar ist, weil er aktuell auf der Bannliste steht, ist der Han Solo.
Han Solo bei dem Widerstand, ja.
Genau, beim Widerstand, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Der Han beim Widerstand kostet aktuell 6 Punkte. Ist nicht teuer. Wie gesagt, aber der ist halt gebannt wegen seiner platziere dich überall. Ja, also das wird so ein. Also ich denke, 8 Punkte dafür, ja. So mit so viel Repositionierungsmöglichkeiten. Autsch. Das ist schon gut.
Ich denke auch, um die 8 Punkte bewegen wir uns hier.
Mhm. Finde ich gut, finde ich ziemlich cool. Mag ich sehr. Ich glaube, das wird so. Das könnte so jemand werden, den werden wir öfter sehen, damit auch einfach der Widerstand so ein bisschen mehr Aufschwung wieder bekommt. Ich meine, die hatten ihre Hochphase mit diesen ganzen A-Wing-Staffeln, aber irgendwie sowas aktuell Gutes, weiß ich nicht, habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich mag das auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall haben sie auch eine Scum-Karte gespoilert, und zwar ein Fangfighter. Und der ist tatsächlich, den gibt's tatsächlich nicht. Den hat sich jemand ausgedacht. Wurde im Stream so gesagt, nämlich der liebe, der Plummer heißt er mit Nachnamen, ne?
Ja.
Der hat sich den ausgedacht, oder sie, wie auch immer. Tor Fun, Untertitel Direct Pressure, ist ein stinknormaler Fangfighter, so wie wir es kennen, mit INI 3. Alles ganz normal, die Statline ist normal, die Aktionen sind normal. Und Concordia Face-Off als Schifffähigkeit ist auch da. Was macht die Pilotenfähigkeit? Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, wenn der Verteidiger zerstört wurde, darfst du eine Aktion ausführen, auch wenn du gestresst bist. Ist schon mal ganz cool. Dann darfst du 2 Strain Token nehmen, um einen Bonusangriff durchzuführen. Ja, das ist geil. Das heißt, wenn du selber schaffst, irgendwen zu zerstören, darfst du eine Aktion machen, nimmst dir 2 Strain, wenn du möchtest, und dann machst du noch einen Angriff. ja, das ist ziemlich geil.
Ja, also vor allem ist, bei so einem Schiff. Ja. Ist halt in die 3. Ist halt natürlich, greift spät an.
Gar nicht, finde ich gar nicht so schlimm, weil die Chance, dass du in die 3 einzerstörst, ist theoretisch kannst du es besser vorbereiten, wenn du noch ein hohes Schiff mit einer hohen Ini in der Staffel hast und ein bisschen vorwärmst das Schiff, kannst du dem mit dem einen Rest geben und dann darfst du nochmal schießen auf irgendwas anderes. Das ist schon geil. Ja. Gut, 2 Strain ist eklig, aber ja. Einmal blau fliegen und einmal. Sag mal, wegfliegen und dann passt das wieder.
Das stimmt. Ja, Torfan ist, wird im Übrigen als Mann gelistet.
Ach, okay, sehr, ja.
Der Vollständigkeit halber. ja, cool. Also finde ich nicht schlecht.
Schön Schiff.
Ja. Wir haben als letzten Release dieses Päckchens, waren auch wirklich nur 3 Karten, einen Thai-Bomber für die First Order bekommen, also einen Piloten dafür. Jal Jejerot, ob der was eventuell mit dem Moff Jejerot zu tun hat, das konnte ich noch nicht nachvollziehen. Vielleicht ist das ein Sohn, keiner weiß es aktuell. Ein Indie-4er-Pilot. Statline auch unverändert, außer dass er 3 Charges mitbringt und die folgende Fähigkeit hat. Nachdem du eine Schub- oder Boost-Aktion durchgeführt hast, darfst du ein Charge ausgeben, um einen Nicht-Lock-Token, also einen roten Token, der nicht Lock ist, Entschuldigung, oder einen orangenen Token abzulegen. Das ist gar nicht mal schlecht, würde ich sagen. Also ich bin noch nicht so ganz, ich finde es noch ein bisschen merkwürdig, weil ja dieser Bomber in der Systemphase einen weißen Boost durchführt und dann kann er ja in der späteren Phase keinen Boost mehr machen. Würde aber bedeuten, wenn du in der Systemphase, also du kommst gestresst in die neue Runde, dann kannst du deinen Boost ja eigentlich auch gar nicht machen. Wann machst du denn diesen Boost? Also
gut, Prime Thrusters.
Okay, eine Möglichkeit.
Da ist einmal Prime Thrusters. Du hast Stress in der Systemphase, machst trotzdem deinen Schub wegen den Prime Thrusters, baust den ab und kannst danach wieder ein rotes Manöver fliegen oder ein weißes und danach deine Aktion machen, anstatt ein blaues, dich zum blauen zu zwingen, weil er hat miese blaue Manöver, das Schiff.
Und rot ist ja auch nicht nur Stress, das ist ja auch Strain und
Deplete. Ja, Strain, Deplete. Das schon gefällt mir. Ist sehr flexibel, vor allen Dingen ist INI 4. INI 4 ist ein guter INI. Viele mitmachen. Gefällt mir sehr gut, ja. Ja, hat Potenzial. Ich bin mir sicher, da wird irgendeiner mit einer ganz tollen Idee um die Ecke kommen, wo man das super duper ausnutzen kann. Finde ich aber gut. Ja, ist cool, gefällt mir. Ja. Ja.
Also auf das Paket freue ich mich wirklich sehr.
Ja, ich hoffe. Cutpack geht immer.
Ja, auf jeden Fall. Genau, vielleicht einfach noch so zwei abschließende oder vielleicht ganz kurz abschließende Punkte, die auch noch angekündigt worden sind. Man hat nämlich gesagt, es wird ein paar Re-Releases geben. Wir werden in Zukunft den TIE Bomber des Imperiums wiedersehen, sowie auch den Alpha Class Starwing und der YT 2400, also Dash Renders Schiff, wird einen Blackbox Re-Release bekommen. Finde ich spannend. Finde ich gut.
Also ja, so klar, Re-Release ist toll. Ja? Was aber natürlich auch gleich mitgesagt haben, sie haben leider auch gesagt, nicht alle Schiffe aus 1.0 kriegen eine Non-Release. Sie haben es gesagt. Ja, okay, schade einerseits. Andererseits, wer weiß, ich kann es verstehen. Und ich fürchte auch, ich habe schon so einen Kandidaten, wo ich denke, dass der nicht mehr wiederkommt. Weil ich glaube einfach, Scum hat genug mittlere Bases. Und wir haben ja noch so drei mittlere Bases vom Scum, die noch nicht da sind oder vielleicht auch nicht kommen. Wenn ich das überlege, ist es einmal der Kimugila. Und der liebe Cad Bane hat auch schon die Schiffsfähigkeit vom Kimugila.
Ah, okay.
Deshalb glaube ich, ist das so meine erste Vermutung, dass der nicht wiederkommt. Und ich meine, wer zur Hölle kennt den Kimugila? Kein Mensch kennt das Schiff. Ne? Ich glaube, das war in irgendeinem Computerspiel drin oder so. Keine Ahnung. Dann haben wir den Skurk. Ne? Skurk-Bomber, der könnte vielleicht wiederkommen, möglich, weiß ich nicht. Vielleicht, aber mal sehen. Und dann haben wir noch den G1A, den Mist Hunter.
Oh, den, das finde ich schade, wenn der nicht mehr wiederkommen
würde. Ja, aber überlegen wir, jetzt haben wir das Ding vom Mandalorian, das fällt da schon rum bei mittleren Bases. Ja. Dann das Teil vom Cad Bane und
Ich verstehe, auf was du hinaus willst. Ich finde es schade. Weil,
also ich glaube nicht, dass die alle drei nicht wiederkommen, aber einer davon, also der Kimugila, glaube ich, den werden wir nicht mehr sehen. Finde ich jetzt, ist kein so gigantischer Verlust. Ja? Mal sehen, was sie mit dem Rest so machen. Ne?
Ja.
Ich glaube auch bei den Rebellen, zum Beispiel in Carving. Ich glaube nicht, dass die den wieder machen.
Ja, schwierig. Carving ist auch so. Ja, Carving könnte ich mir vorstellen, dass der nicht wiederkommt. Ich denke, beim Imperium wird wahrscheinlich der, wie heißt der große Bomber? Der
Busbomber?
Das Riesending, wo Redline mit drin ist.
Ah, der Punisher, ja, der Punisher. Das könnte passieren.
Ja, also das wäre
Punisher auch und der TIE Aggressor vielleicht sogar.
Also, was ich mir erhoffe, ist, dass sie den TIE Phantom re-releasen, weil das ist einfach ein Schiff, was einen besonderen Maßstab setzt fürs Imperium. Also ich fände es cool. Vielleicht müssen sie es ein bisschen anpassen, aber ich fände es schade, wenn sie es.
Ich glaube auch nicht mal, dass es so viele sein werden, die keinen Re-Release bekommen. Ich glaube, es wird überschaubar sein. Ich tippe auch mal bei First Order und beim Widerstand werden die alle durchziehen, weil sonst haben die einfach zu wenig Schiffe.
Der Widerstandsbomber ist das einzige Schiff, das noch keinen Re-Release hatte. Alle anderen Widerstandsschiffe hatten einen Re-Release.
Bei First Order ist es das große schwarze Shuttle von Kylo, das mal saucool ist, also das muss auf jeden Fall wieder kommen.
Ja, also das wären ja auch nur zwei Schiffe, die, also pro Fraktion ein Schiff. Können wir gespannt sein, wir werden es sehen. Zumal sie ja auch jetzt in diese Richtung gehen, dass sie endlich etwas angekündigt haben, was ja eigentlich schon mit 2.0 seine erste Ankündigung mehr oder minder hatte. Es hieß ja damals schon, hey, bei 2.0, da kannst du dich auf eine Fraktion spezialisieren, ohne dass du irgendwas anderes kaufen musst. Also es ist vielleicht noch nicht ideal jetzt, aber sie haben jetzt zumindest angekündigt, hey, das Core-Set, so wie es es jetzt gibt, das Blackbox-Core-Set, das wird es nicht mehr geben. Wir werden jetzt Fraktions-Core-Sets bringen. Ja, ich nenne es jetzt mal so, also so habe ich es zumindest verstanden. Das heißt, es wird für jede Fraktion ein Core-Set geben mit 4 Schiffen, die dann vorab drin sind. Finde ich erstmal cool, 4 Schiffe. Dann kannst du schon mal eine coole Staffel mitbauen. Bin natürlich sehr gespannt, was das für Schiffe sein werden. Sie werden hier auch, so habe ich es auch verstanden, Karten bringen mit Standard-Loadouts. Also die werden hier auch schon mit drin sein, damit, das ist ja das, was sie schon immer angekündigt haben, mit seit 2.5 zumindest, hey, wir wollen das Spiel schneller machen, dass die Leute einfach sich hinsetzen können und nicht irgendwie groß was raussuchen müssen, sondern sagen, hier, das sind meine, die 4 Schiffe würde ich jetzt gerne mal so spielen, dass es die Ausstattung fertig ist. Und zu guter Letzt, jetzt habe ich den, das, ach so, und ein gedrucktes Regelwerk wird mit drin sein. Das ist ja etwas, ja, gut, wo die Community jetzt halt schon lange geschrien hat. Es ist halt jetzt die Frage,
was
wird das
haben als... Auch noch,
ja, hm? Sorry, du zuerst.
Wir haben auch noch eins gesagt zu den neuen Starter-Packs. Wir haben gesagt, in den neuen Starter-Packs werden keine neuen Sachen drin sein.
Genau.
Also sprich, ist nichts drin, oh, mal verdammt, im neuen Starter-Pack gibt es jetzt den und den Piloten, den kriege ich auf keinem anderen Weg. Nee, das wird nicht der Fall sein. Das heißt, für die alteingesessenen Spieler, es gibt tatsächlich keinen Grund, den neuen Starter-Pack zu kaufen. Also man kann den sehen wie das alte Core-Set, nur einfach halt fraktionsspezifisch. Das ist alles. Mhm. Mit Schablonen und Karten einfach von Anfang ist das der Weg.
Ja, also finde ich auch gut, wenn sie es so rausbringen. Wie gesagt, was ich mich jetzt nur frage, wir sind ja aktuell, wenn du dir das Regelwerk oder wenn du dir auch die Aussagen anhörst, wir sind bei X-Wing 2.5, ich sag mal in Anführungsstrichen, wird ja auch gesagt 2.6. Wenn das Regelwerk dann offiziell gedruckt rauskommt in einem neuen Core-Set, ist das dann X-Wing 3? Sind wir denn dann am Ziel Nein. angekommen?
Herrgott. Doch, ist der Schnurz. Ich meine, die müssen es ja drucken. Ich meine, irgendwas muss ja einem neuen Spieler in die Hand geben. Ist ja immer schlecht, einen Link reinzupacken und hier, da ist es. Hier liegt kein Heftchen dabei. Nein, du musst es runterladen. Das ist immer blöd für ein Brettspiel. Mhm. Also, egal wie, hier.
Pff, ja, nur ich stelle mir, halt, stell mir halt die Frage, das ist also ein Punkt, der ja in der Community seit dieser 2.5-Geschichte eh sehr stark in den Fokus geraten ist. Dieses Regelset und neue Spiele ansprechen und neue Regelsets. Weißt du, wenn ich heute ein Heftchen habe, wo die Regeln drinstehen, die aber morgen schon wieder veraltet sind, weil der Hersteller neue, das ist dann kann man ja auch einfach einen Zettel reinlegen und so, hier lad die Regeln da runter, weil dann.
Ja gut, du kannst hier einen Zettel reinlegen, Achtung, vielleicht gab es Regel-Updates, schau mal danach.
Mhm. Ja, du weißt
das aber, was ich gut. meine. Ja. Ich weiß, was du meinst, aber also ich sehe es schon ein bisschen anders. Also selbst wenn wir jetzt auf 2.0 zurückblicken und die ersten gedruckten 2.0-Regeln waren am Ende bei 2.0 auch nicht mehr toll.
Ja.
Ja. Die waren auch nicht mehr toll. Und das ist so. Wird hier das Gleiche sein. Ne? Hier wird es genauso sein. Das heißt, es ist 2.5. Ich bleibe jetzt immer noch bei 2.5, auch wenn es irgendwelche Leute schon 2.6 gesagt haben. Finde ich, ist Quatsch. Ich gebe dem mindestens mal 2.51, allerhöchstens. Sehe da keine andere Veränderung, weil es ist immer noch die Basis, ist immer noch 2.0. Und von daher, wenn bei den neuen Starter-Packs wird es halt 2.5-artig sein, dann die Regeln, auch wenn die Zahl da nirgendwo steht. Das wird dann auch immer noch eine gesunde Basis sein, auch wenn es schon ein paar Updates gegeben hat. Und wie gesagt, wenn ein neuer Spieler wirklich auf ein Turnier will, wenn er das wirklich möchte, sagen wir so, unsere Community ist jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, sind jetzt auch keine Unmenschen drin, die Mehrzahl. Ne? Das heißt, wenn da einen neuen Spieler trifft am Turnier, man merkt ganz schnell, dass das ein neuer Spieler ist. Man fragt nicht, so wie das üblich ist. Mensch, ist dein erstes Turnier, alles klar. Und hey, dann hilft mir dem Gegenüber mit den Regeln. Ja,
ja,
da stimmt. Wird keiner in die Pfanne gehauen. Also wer das macht, der soll bitte rausfliegen aus dem Turnier, ja, wenn ein neuer Spieler in die Pfanne haut. Gehört sich nicht, macht man einfach nicht. Und dann ist alles okay, ja. Solange man vernünftig miteinander umgeht, normal miteinander redet und sich ein bisschen hilft und neuen Spieler nochmal ein bisschen mehr und dann ist alles cool und dann wird er auch happy sein, denn sich denken, oh geil, ich kriege hier so nette Tipps, cool, ich befasse mich mehr damit, ich lade mir mal den ganzen Quatsch jetzt runter und bin beim nächsten Turnier wieder da.
Also den Eindruck hatte ich jetzt auch gerade in Hannover, um vielleicht da einfach nochmal ganz kurz das zu bestätigen. Da waren auch ein paar Spieler dabei, das war das erste Turnier, da waren zum Beispiel auch viele Väter und ihre Kinder dabei, die dann auch das erste Mal gespielt haben, so ganz offiziell, die haben in Corona-Zeiten angefangen über TTS und jetzt spielen sie das erste Turnier.
Ja,
die
cool.
Die sind teilweise auch echt natürlich regelfit gewesen, aber in so einem Moment bist du einfach aufgeregt, denke ich. Und da wurde aber keiner irgendwie blöd angemacht oder keine Ahnung. Ich habe also nichts gehört, dass da irgendwie es Ärger gegeben hat. Da wurde drüber gesprochen, so hey, das funktioniert vielleicht anders und wie auch immer. Das ist super. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass wir da einfach auch die Spieler, die jetzt einfach in dieser Zeit dazugekommen sind, denen nicht das Gefühl geben, hey, wir wären was Besseres. Das ist nämlich keiner von uns. Wir sind alle eine große Community. Es macht Spaß, mit neuen Spielern zu spielen. Ich hoffe, es werden auch in Zukunft mehr noch dazukommen.
Ja. Was haben Sie noch Schönes erwähnt?
Ich glaube,
das Stream. Doch, eins haben wir noch. Zum Thema Organized Play gab es noch ein paar Infos. Und zwar, ich meine, wir haben ja schon jetzt die World Open Qualifier, was ja praktisch die alten System Opens ersetzt, was auch cool ist, gefällt mir, super System. Das große, schöne Turnier im Jahr, wo ich mich darauf freue. Und hinzu kommen jetzt auch, es wird wieder die Store Championships geben.
Ach ja, genau, stimmt.
Und auch dann wieder natürlich ein Store Championship Kit. Und es heißt auch wieder wirklich so, das heißt, jeder weiß, was Masse ist. Hey, wir spielen im Laden und hier gibt es einen Hero in dem Laden und zack, Glückwunsch. Und der kriegt jetzt auch was, der Store-Champ, und zwar kriegt er eine Einladung zur Weltmeisterschaft. Zwar nicht mit Flug und allem drum und dran, aber immerhin bekommt man eine Einladung zur Weltmeisterschaft. Das heißt, du hast da einen Slot, wenn du möchtest.
Hat schon was.
Finde ich geil.
Ja.
Finde ich toll. Super Sache. Gefällt mir richtig gut.
Ja, ist cool. Ja. Also von daher...
Also Organized Play, es wächst, es wird, ne?
Ja,
und ganz im Gegenteil. Und was aber auch weiterhin trotzdem geben wird, sind diese thematischen Packs. Beispiel dieses Droids You're Looking For oder so, wie das hieß. Auch die Sachen wird es weiterhin geben. Mhm. Aber auch speziell für neue Spieler soll das natürlich ausgelegt sein. Aber das läuft dann immer. Trotzdem wird es weiterhin auch in Zukunft endlich wieder dann die Store Champs geben. Auch tolle Sache, ich freue mich drauf.
Ja, cool. Ich freue mich
auch drauf. Bin gespannt, wann ich das erste Mal dann endlich wieder teilnehmen kann.
Ja, ich hätte eine Idee für dich, da sprechen wir aber an anderer Stelle drüber.
Alles klar, okay.
Okay, gut, aber ich glaube, an dieser Stelle sind wir erstmal durch mit all dem, was jetzt irgendwie zuletzt seit auch unserem letzten Podcast passiert ist. René, vielen Dank für deine Zeit und auch an euch alle, die zugehört habt. Vielen Dank für eure Zeit. Schaltet gerne auch bei der nächsten Folge wieder ein. Und wenn ihr Feedback für uns habt, ihr wisst, wo ihr das lassen könnt, auf den Social Media Plattformen, Facebook, Instagram oder auch per E-Mail. Wenn ihr da keine Lust zu habt auf Social Media, dann findet ihr in den Shownotes die direkte E-Mail-Adresse von den Raccoons und da könnt ihr uns hinschreiben.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Ciao. Tschüss.